So, jetzt geht der Ton, ich sehe, das geht. Jetzt rühre ich das Ding nicht an. Wir sind stille, aber den Beamer können wir ausmachen, den brauchen wir nämlich dann nicht mehr. Und wir begrüßen unseren Gast, Herrn Professor Schumacher, Anatomie. Und die Einteilung ist eingelaufen, bewährt. Wir haben eine Zeit für einen Kurzvortrag und wir haben dann die Zeit zur Diskussion. Herr Schumacher, jetzt haben Sie das Wort. Keine Panik, wir finden alles.
Ich hoffe ja. Ich hoffe ja.
Sie dürfen sich frei bedienen, das muss ja nun auch irgendwie verspiesen sein.
Ich darf keiner hier bevor das nicht an.
Eine Grundsatzfrage, darf ich sitzen bleiben oder ein bisschen
stehen? Sie dürfen sitzen bleiben, sind willkommen. Das ist näher am Mikrofon und wir haben
insofern
die bessere Aufnahme.
Ja. Ja. Lieber Herr Kollege Krüger, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Prinzip habe ich, also oder möchte ich Folgendes sagen, ich bin kein Medizinhistoriker, also von der Historie verstehe ich so gut wie gar nichts. Ich habe mich in der Hinsicht etwas betätigt, aber das ist mehr oder weniger laienhaft gewesen, also fachbezogene Anatomie, historisch bezogene Anatomie ist das gewesen. Ich bin Anatom, möchte Ihnen Folgendes sagen, in Kurzfassung. Ich habe vier Systeme erlebt, und zwar 8 Jahre Weimarer Republik, 12 Jahre Nationalsozialismus, 45 Jahre SBZ und DDR, SBZ ist sowjetische Besatzungszone Deutschlands gewesen, und 17 Jahre Bundesrepublik. Und wenn ich das addiere zusammen, kommt 82 raus. Mit anderen Worten, ich bin 82 Jahre alt. In Berlin habe ich nur kurzen Aufenthalt gehabt, ich weiß nicht wie lange, schätzungsweise eine Woche. Das ist das Kindbettalter eines Patienten. Meine Mutter hat dort entbunden, weil wir damals in der Nähe von Berlin wohnten, auf dem Lande. Das waren die goldenen 25er Jahre. Das will ich nicht näher erläutern. Das gehört also nicht direkt zu meinem Thema. Aber Folgendes sagen. Meine Eltern hatten eine Fleischerei, eine kleine Fleischerei in Berlin. Und unter den sehr ungünstigen Verhältnissen, ökonomischen Verhältnissen der 25er Jahre, haben sie immer Existenzprobleme gehabt, um nicht zu sagen, sie haben dann letztlich pleite gemacht. Und haben sich dann zurückgezogen in die Nähe von Berlin und nördlich von Berlin auf ein Gebiet, das den Großeltern gehörte. Die hatten dort eine kleine Landwirtschaft, haben sie Landwirtschaft betrieben und sind vom Regen in die Traufe gekommen. Immerhin, sie hatten also dort existenzielles Auskommen. Es war Wald, es konnte geräubert werden, es konnte also Wild geschafft werden, es konnte gefischt werden und so weiter. Und man hat ein bisschen auf dem kärglichen Boden, das ist in der Nähe von Himmelfort, vom Klosterdorf Himmelfort, ist wirklich absolute Sandgegend, nicht wahr? Haben sie sich dort also durchschlagen können. Und dann kam der nächste Sprung vom Gewerbe her, wie gesagt, mein Vater war Fleischermeister sogar, und dann haben sie eine Fleischerei in Lüchen gepachtet, das ist ein paar Kilometer weiter entfernt, eine Kleinstadt von 4000 Einwohnern. Es gab dort 6 Fleischereien bei 4000 Einwohnern. Das heißt also, es kamen weniger als 800 Käufer auf eine Fleischerei. Also das war auch, wie gesagt, vom Regen in die Traufe gekommen. Aber immerhin, dort haben sich dann festgesetzt. Und diese Zeit habe ich dann bewusst erlebt, besonders also in Lüchen. Dann kamen die Nazis ans Ruder 1933. Die Arbeitslosigkeit hat sich verbessert. Es sind die Reichsautobahnen gegründet worden und zwar die ganze Aufrüstung. Es ging etwas weiter. Dann belebte sich auch der Tourismus in dieser Gegend und damit wuchs die Ökonomie. Nun muss ich Folgendes sagen. Lüchen ist ein kleines Nest gewesen. Wie ich schon sagte, 4000 Einwohner, Ackerbürgerstadt. Die Leute lebten von ein bisschen Land und Garten, das sie bestellt haben. Damit haben sie also ein Haus geschlachtet, zu Weihnachten oder zum Herbst wurden Schweine geschlachtet. Das war also sehr abträglich also für einen Verkauf von Fleisch und Wurstwaren. es hat sich dann geändert, wie gesagt, mit der nach 1933, und zwar aus folgendem Grund. Bekannter als Lüchen ist gewesen Hohenlüchen. Und zwar Hohenlüchen ist ursprünglich 1902 eine Gründung gewesen von August Bier, eine Lungenheilanstalt. Und diese Lungenheilanstalt, die ist also weitaus bekannter gewesen. Die ist dann transformiert worden, nachdem die Nazis ans Ruder kamen, in ein sogenanntes Sportsanatorium. Eine Reha-Klinik und dann Sportsanatorium. Das ist dann, hat sogar den Rang bekommen, ein sogenannten Reichssportsanatorium. Und der Chef dieses Reichssportsanatoriums war Professor Gebhardt, ein Schüler von Sauerbruch, also anerkannter Schule. Und dieser Professor Gebhardt, um es gleich das Ende von ihm zu sagen, ist beim zweiten Nürnberger Prozess, ist er hingerichtet worden, verurteilt und dann also wenig später dann hingerichtet worden. Gebhardt war der Leibarzt von Himmler und unter diesem Hintergrund hatte auch sehr gute Verbindungen, also in dieser Richtung, hat er sehr viele Möglichkeiten gehabt und konnte also aus dieser Lungenheilanstalt also sehr viel machen. Es ist ein kleiner Rest übrig geblieben als Krankenhaus von der Lungenheilung. Ansonsten, wie gesagt, dominierten die Interessen damals, also die auf Sport gerichtet waren. Dann wurde es nachher, als der Krieg ausbrach, auch SS-Lazarett. Also das war alles eine Kette. Nun zu den Besonderheiten. Ganz in der Nähe, in einer Entfernung von 11 Kilometern, hat es ein Konzentrationslager gegeben, und zwar das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Und dieses Konzentrationslager, das habe ich von außen auch immer gesehen, das ging eine Bahnlinie dort durch, von Prenzlau bzw. Pasewalk nach Fürstenberg. Fürstenberg war die Umsteigestation für uns nach Berlin, also man fuhr des Öfteren durch. Man hat das von außen gesehen, es war also alles schön begrenzt, aber es war einsichtig, keine Mauern, sondern es war Draht, Stacheldraht und dahinter alles schön sauber geharkt. Es sind dann auch Arbeiterinnen in Sträflingskleidung des Öfteren nach Hohenlüchen gefahren worden, sodass wir auch gewusst haben, also wie das innen in etwa aussieht. Frauenkonzentrationslager Ravensbrück spielt insofern eine Rolle, weil nämlich der Gebhardt, der Professor Gebhardt, Sulfonamidversuche dort gemacht hat. Diese Sulfonamidversuche, die haben begonnen 1942, also zwei Jahre oder im dritten Kriegsjahr. Einerseits deshalb, weil es an den Fronten immer mehr bergab ging, um nicht zu sagen zurückging, und die Wundinfektionen ein großes Problem dargestellt haben in den Verlusten, menschlichen Verlusten, also besonders an der Ostfront. Und dann gab es einen besonderen Anlass. Es ist nämlich Heydrich, das war der Reichsprotektor von Böhmen und von Mähren. Der ist, auf den ist ein Attentat ausgeübt worden und der ist nach diesem Attentat an Wundfieber, an Wundinfektion ist er gestorben. Und das hat Hitler sehr erbost, dass das möglich war, und verbockt hatte die ganze Geschichte Gebhardt insofern, der hatte mich abgeraten. Also ist runterbestellt worden nach Prag, musste sich den Befund ansehen, der ist korrekt operiert worden. Der Heydrich, also von Tschechen dort, oder tschechischen Ärzten, das war ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, Gebhardt hat abgeraten, Sulfonamide zu geben, sondern also er meinte, das wäre biologisch, wäre das, also in biologischer Hygiene wäre das die beste Therapie. Das war offenbar nicht so, Hitler ist böse geworden. Gebhardt hat ein Intimus von Hitler. Also es ist nicht übertrieben, nicht? Weil der Hitler hat ihn oft besucht in Hohenlüchen. Wir haben ihn gesehen, wie er dann durch die Straßen fuhr, ja, mit erhobenen Armen, nicht wahr? Oder jovial winkend, nicht wahr? Leute waren alle verbunden, wenn der Führer kam. Also Gebhardt hat sich dann erboten, das Sulfonamid zu testen. Und da wusste er nichts Besseres und hat, wie gesagt, in aller Heimlichkeit und aller Schleue hat er dann diese Versuche angeführt. Darüber gibt es Dokumentationen, gibt es sehr ausführliche Beschreibungen und kann man also das im Einzelnen nachlesen. Nun so viel also zu dem Nest, wo ich groß geworden bin. Nest im wahrsten Sinne des Wortes. Denn man konnte sich in der kleinen Stadt recht wohlfühlen, landschaftlich sehr schön, es war alles sehr familiär, Existenzprobleme hat es dann nachher auch nicht mehr gegeben, das Geschäft hatte sich belebt, es war soweit alles okay. Ich bin dann, habe dort als die Grundschule besucht, habe das Abitur dort auch gemacht. Und zwar habe ich großes Glück gehabt, denn bei dem Zulauf, das Lüchen bekam, die Stadt oder Hohenlüchen auch bekam, ist eine die vorhandene private Oberschule, also die ging bis zum Einjährigen, erweitert worden zu einer Oberstufenschule oder ein Gymnasium. Ist es nicht ganz richtig, Gymnasium, der Lehrplan etwas anders. Und damit hatte ich das Glück und war im dritten Kriegsjahr, hatte ich die Möglichkeit, konnte dort das Abitur machen. Das wäre sonst also unter den Umständen zuvor, wäre das also schlecht oder nur schwer möglich gewesen. Ich hätte dann irgendwo ins Internat gehen müssen oder sollen. Das will ich aber nicht weiter erläutern. Dann habe ich einen sehr gütigen, muss ich sagen, Lehrer gehabt, einen Deutschlehrer. Und der hat mir gesagt, Gerd Horst, so hat er mich immer angerissen, sind meine Vornamen, Gerd Horst, willst du dich nicht, ich hatte mal gesagt, ich wollte Jura studieren. Willst du dich nicht einschreiben lassen an einer Universität? Ich sage aber, Herr Doktor, wie kann und dies und jenes? Also ich hatte keine Ahnung, sagte er, das machen wir schon. Jedenfalls, ich habe dann kurz nach meinem Abitur einen Antrag gestellt und eine Immatrikulation gewählt einer Kaiser-Wilhelm-Universität in Berlin. Und dem wurde stattgegeben, also das machte keine Schwierigkeiten. So bin ich dann, 43, war mit der Schule fertig, hatte Abitur mit dem Wunsch, Jura zu studieren. Habe mich dann freiwillig gemeldet bei der deutschen Wehrmacht. Das will ich auch sagen, warum, und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, mein Vater war Handwerker und hat den Krieg in Frankreich mitgemacht, den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Von Kindesbeinen kenne ich die Storys, Geschichten, die er erzählt hat, vor Verdun, verwundet und so weiter, aber ein deutschnationaler, hat eine deutschnationale Einstellung. Für den galt der alte Kaiser noch, nicht wahr? Von Hitler wollte er nicht viel wissen. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, wenn ich Jura studiere und damit die Aussicht habe, irgendwie in den Dienst, in den Staatsdienst zu gehen oder so etwas, gehört dann auch ein Bekenntnis dazu, jedenfalls nach meinen Begriffen, also ein deutsches Bekenntnis. Und dazu gehörte also als Etikett auch der Reserveoffizier. Das war der eine Grund. Der andere Grund war der, wenn ich mich freiwillig gemeldet hatte, eingezogen wurden wir alle. Dann konnte ich mir die Waffengattung aussuchen. Und zur Infanterie wollte ich nicht, denn das war als ein ganz saures Brot vor Stalingrad oder weiß ich was, oder in Stalingrad oder vor Moskau, also durch den Schnee zu warten und dann erschossen zu werden. Also das schien mir auch sehr ungünstig. Ich habe mich zur Sturmartillerie gemeldet. Die Geschichte ging dann relativ kurz. Meine Ausbildung habe ich in Guben gemacht. Und dann ein Offizierslehrgang, auch in Guben. Beides dauerte je 4 Monate. Und dann ging ich zur Frontbewährung als sogenannter Fahnenjunker Unteroffizier. Das war der höchste Dienstrang, den ich erreichen konnte. Ging es dann an die Ostfront, und zwar das war Ostpreußen. In Ostpreußen hat es nicht lange gedauert. Ich war 14 Tage im Einsatz. Und dann ist das Geschütz, in dem ich saß, ich war Richtunteroffizier, also der zielen musste, da hatte ich noch einen Kommandanten, 4 Mann waren wir da drin, wir sind abgeschossen worden. Und damit war der Krieg für mich zu Ende. Ich bin dann auf Umwegen, wie auch immer, bin ich dann nach Wernigerode gekommen, bin ins Lazarett gekommen. Wenn ich von Studenten so etwas berichte, nicht ganz so ausführlich, dann sage ich immer, ich bin den Russen eigentlich sehr dankbar gewesen, dass die uns abgeschossen haben. Das ist natürlich etwas ironisch gemeint, denn Ich will es auch begründen. Mit anderen Worten, wie Sie sehen, ich lebe, habe den Krieg überlebt. Und wenn man sich die Situation vorstellt, ein Jahrgang 25, was da übrig geblieben ist oder wer da übrig ist, sind nicht viel gewesen. Auch nicht Frauen. Denn die Städte sind bombardiert worden und man konnte sich nicht aussuchen, wie man überleben konnte. Und ich kann Ihnen von Schulfreunden sagen, die sich nicht freiwillig gemeldet haben, die sind nicht aus dem Krieg zurückgekommen, aber ich habe jedenfalls im Lazarett in Wernigerode überlebt. Bin dann, als die Front näher kam, die Amerikaner kamen von Magdeburg, kamen die nach Wernigerode, bin ich nach Hause getrennt. Das war ein Trend. Also die Amerikaner kamen, man stand vor der Diskussion, soll man sich gefangen nehmen lassen oder was wird dann, wenn man gefangen ist, in amerikanisch gefangen hat, noch waren ein paar alte Kriegshasen dabei, die haben gesagt, Mensch, mach das bloß nicht, ich bin bei den Engländern gewesen und dies und jenes nicht, also hau ab. Also ich bin auch abgehauen, getrennt, nach Hause gekommen, nach Lüchen, klopfe meinen Vater aus dem Bett raus, das war dann also 45, und der war ganz erschrocken, er hat sich gar nicht gefreut, dass ich gekommen bin. Also er war zwar sehr erstaunt, der sagt, Junge, was willst du hier? Ich sage, ja, ich will nach Hause, freue mich, dass ich hier bin. Er sagt, hörst du den Kanonendonner? Die Russen stehen draußen, nicht? Also so war es denn, die Russen waren eine Woche später, waren sie in Lüchen. Ich will es ganz kurz machen, es sind dort gewesen 465 Eintragungen im Kirchenbuch und das sind überwiegend Suizide gewesen. Keine Kriegsverluste, denn in der Stadt wurde nicht gekämpft, die Stadt ist kampflos übergeben worden. Aber alle, wir alle, ich auch, hatten mächtige Angst, nicht wahr, was nun passieren würde. Dann ging es, nachdem die Russen da waren, also zum Ergebnis möchte ich nichts weiter sagen, passierte es mir, wie vielen anderen auch, es wurden sogenannte Razzien gemacht. Und zwar sind Männlein und Weiblein in bestimmten Altersgruppen, also von 14 bis 70 Jahren mal ganz grob gesagt, die sind aufgegriffen worden, sind eingesperrt worden, sind verhört worden, manche sind wieder rausgekommen und manche sind weggekommen. Und das Stichwort Sibirien. Es war nicht ganz richtig mit Sibirien, es gab nämlich etwas anderes. Es gab einen Ort, ein Speziallager der Russen, das ist Fünf Eichen gewesen. Fünf Eichen, dieses Speziallager, das liegt bei Neubrandenburg. Und wenn Sie mal in diese Gegend kommen, im Auto oder so, ist ausgeschildert, kann man mal hingehen dorthin. Dort ist zum Beispiel meine Jugendfreundin, die war damals ein Jahr jünger als ich, ist von der Feldarbeit ist sie geholt worden, gehört auch zu dieser Alterskategorie, ist 3 Jahre in Fünf Eichen geblieben, hat einen Typhus gehabt, Haare kahl gehabt, nicht wahr? Also Haare verloren und so weiter und so weiter. Ich bin in Kellerhaft gewesen, nur ungefähr ein paar Tage. Und zwar haben sie mich dann wieder laufen lassen. Nach einem Verhör, habe den Eindruck, eine sehr humane Verhörgeschichte, und zwar einer jungen Russin, die ist offenbar also war im jugendlichen Alter, also vielleicht ein bisschen Mitleid hatte oder wie man das auch oder mitempfinden hatte. Und zwar, ich bin deshalb wieder rausgekommen, weil ich eine Kriegsverletzung hatte, die war nicht ausgeheilt in Wernigerode, sondern ich hatte einen Gehgips noch und das sah scheußlich aus und ich war auch ganz sicherlich also nicht marschfähig. Also das war mein Glück. Bin dann wieder nach Hause gekommen, auf dem Marktplatz, als ich da durchgehumpelt bin, bin ich schon wieder gefasst worden, aber wie gesagt, das war harmlos. Dann ist jemand aus Berlin, ehemaliger Schulkamerad, gekommen nach Lüchen, aus Berlin, und zwar aus dem britischen Sektor, und suchte also Angehörige. Und er sagt, wir trafen uns und er sagte, Mensch, was willst du hier? Wenn du hier länger in Lüchen bleibst, ich hatte keine Ausbildungsmöglichkeiten, ich hatte nicht mal Möglichkeiten, also vernünftig zu arbeiten. Ich habe das nachgefragt beim Bürgermeisteramt oder wer die Vertretung gemacht hat. Da haben die gesagt, ja, Sie können Zeitung verkaufen, das können Sie machen. Ich hatte aber, wie gesagt, im Hinterkopf, ich wollte Jura studieren, nicht wahr? Oder irgendetwas machen. Mir wäre auch was anderes lieb gewesen, als, weiß ich was, Lehrer zu werden oder so etwas. Der hat, mit dem bin ich dann nach Berlin getrennt und wir sind in einer Wohngemeinschaft untergekommen am Hohenzollerndamm im britischen Sektor von Berlin. Und damit war man gut aufgehoben und naiverweise habe ich dann probiert, in kurzer Zeit mal hinzugehen zur Kaiser-Wilhelm-Universität, das war aber der Ostsektor, und zu fragen, ob ich anfangen kann bei der Universität, denn ich hatte es ja schriftlich, dass ich immatrikuliert war. Sehr naiv, muss ich sagen. Ich war aus der Kleinstadt gekommen, vom Krieg, also von Tuttenblasen, keine Ahnung, mit anderen Worten. Ich habe das auch gefunden, keine Universität gefunden, bin auf großem Schutthaufen gewesen, treffe irgendjemanden, der da auf dem Hügel steht und frage den, ist das die Universität? Ja, das und das will ich. Der hat gesagt, also die Kaiser-Wilhelm-Universität gibt es nicht. Ich habe gesagt, aber ich habe es doch schriftlich. Es gibt eine Humboldt-Universität. Und wenn Sie studieren wollen oder wenn du studieren willst, dann komm her, musst du enttrümmern und dann kannst du anfangen. Ob du anfangen kannst, das muss erst mal sehen, nicht wahr? So, mit anderen Worten, das ging so leicht einfach nicht. Nicht, dass ich mich der Sache entziehen wollte zu trümmern, aber ich war ja praktisch völlig homeless in Berlin, also Wohngemeinschaft, dann im britischen Sektor. Und dann war mir auch Folgendes sehr unschmackhaft, Jura zu studieren im Ostsektor von Berlin, also unter den Russen, ja, also unter der russischen Ägide. Da habe ich mir überlegt, was machst du mit der Zeit? Ich bin dann, habe eine Dolmetscherschule besucht am Kurfürstendamm, Sprachmittlerschule, und habe ein Diplom gemacht in Englisch, als Englischübersetzer. Weil ich mir sagte, also besser als gar nichts, irgendetwas musst du lernen. Und dann habe ich mir auch Folgendes überlegt, ich hatte Assoziationen zur Medizin bekommen, habe mir Folgendes gesagt, Jura zu studieren ist also aus der Sicht, aus der damaligen Sicht, das ist eine Fantasterei. Man muss sich immer irgendeinem an einen Staatsform identifizieren und liieren. Bei den Nazis, das war schiefgegangen. Jetzt war ich praktisch im russischen Sektor, die Eltern und so weiter, sag, ein nochmal also etwas zu erleben, in dieser Richtung etwas machen zu wollen, das ist Unfug. Du musst einen neutralen Beruf haben. Technik hatte ich kein Talent, künstlerisch hatte ich kein Talent, ich hatte überhaupt keine Talente, das Einzige war fleißig. Und damit habe ich mir gesagt, ausgehend von den Erlebnissen also im Lazarett, studierst du Medizin. So bin ich zur Medizin gekommen und dann kam die Problematik der Immatrikulation, das will ich aber jetzt abkürzen auf 5 Ecken. Ich bin schließlich letzten Endes auf Umwegen in Greifswald hängen geblieben. In Berlin funktionierte es nicht, ja, und weit weg von Berlin, Hamburg hat es nicht funktioniert und. Na gut. Und dann kann habe ich hier ein paar Daten mir aufgeschrieben. Als erstes habe ich 1946 angefangen, im Herbstsemester, weil das zweite Semester, als die Universität geöffnet wurde, 1946 in Greifswald. Landwirtschaft. Nach zwei Semestern Landwirtschaft habe ich mich umschreiben lassen in Medizin. Und noch zwei Semester weiter habe ich mich umschreiben lassen in Zahnmedizin. Das Ganze war gar nicht, hört sich also sehr, sehr konfus an. Es war sicherlich auch nicht ganz also gut programmiert. Aber meine Examine habe ich gemacht 1951 als Zahnarzt. 52 als Arzt, mein Doktor Med habe ich gemacht 53, mein Doktor Med dann 54, meine Habilitation habe ich gemacht 58, verheiratet habe ich mich auch 58 und unser einziger Sohn ist geboren 1959. Meine Funktionen sind dann wie folgt gewesen, ich war Assistent in der Pathologie, hatte ich angefangen, dann Assistent in der Anatomie 53, dann bin ich Oberarzt geworden 56, also nach 3 Jahren, das ging schnell, nicht wahr? Dann bin ich 59 Dozent geworden und 59 Professor mit Lehrauftrag und Direktor des Instituts hier in Rostock. Und hier bin ich dann auch noch ordentlicher Professor geworden, 10 Jahre später, als die dritte Hochschulreform war. Also das kann man auch, und das muss ich wie folgt erklären. Ich war damals in der DDR der einzig habilitierte Anatom, den es gab. Und dass ich, als ich ja so rasant, ich darf das so sagen, zur Habilitation gekommen bin, habe ich in der Hauptsache meinem Lehrer zu verdanken, der mich sehr gefördert hat. Das muss ich sagen, der hat mir nicht die Habilarbeit geschrieben, aber wie gesagt, hat Facilität mir gut zur Verfügung gestellt. Ich war unverheiratet, habe zu meiner Frau, wenn ich es ehrlich will, gesagt, 10 Jahre zu früh geheiratet. Ja. Und zwar, ich konnte mir meinen Tag einteilen und es kam noch etwas anderes dazu. Für mich war die größte Enttäuschung meines Lebens das Kriegsende, das war ganz, ganz bitter. Und es hatte sich bei mir angestaut, ging nicht nur mir so, dieser Generation, ein ungeheurer Bildungswille. Also ich wollte, Griechisch wollte ich noch parallel studieren und Latein noch und dies und jenes, habe es aber nicht gemacht, sondern habe Zahnmedizin dazu genommen. Die Zahnmedizin wieder aus dem Grunde, weil ich mir gesagt hatte, in Deutschland bleibst du nicht. Weder im Osten noch im Westen, das ist alles Mist ist das. Das war meine Meinung. Und mein Ziel war auszuwandern. Und ich hatte als Auswanderungsziel, hatte ich Skandinavien im Auge. Und dann ging das nachher auch schief, das also ist elegant. Nun, jetzt möchte ich mich etwas hier an das Konzept halten, Hochschulreformen. Ja, was kann ich zur Hochschulreform 46, 47 sagen? Das war eine antifaschistisch-demokratische Entwicklung, das ist klar. Also das war für uns, also unsere Generation, war das natürlich ein Umdenken. Das auch nicht ganz leicht gefallen ist, das muss ich sagen. Und da hat es viele Ressentiments gegeben. Dann kam die Entnazifizierungswelle, das gehört auch in dieses Kapitel mit rein. Die Entnazifizierungswelle hatte mich ja nicht, die hatte mich ja nicht betroffen, ich war raus aus den Jahren, außerdem war ich beim Militär und konnte somit kein PG gewesen sein. Aber es ist Folgendes, die Entnazifizierung ging ja auch durch die Universitäten. Und die übrig gebliebenen, die meisten oder viele waren ja auch im Krieg, die Hochschullehrer, die übrig gebliebenen, die waren schon reduziert durch die Tatsache, dass also manche also aus dem Krieg nicht zurückgekommen sind. Als die entnazifiziert wurden, ist so gut wie nichts mehr übrig geblieben, man hat nur ganz, ganz wenig übrig geblieben. Man stelle sich vor, es wäre entnazifiziert worden jetzt zur Wende, oder das ist ja auch gewesen, fast vergleichbar, nicht wahr? Ja, es sind weniger geworden, aber es ist humaner gewesen, nicht? Das andere war also, jedenfalls also hier bei uns im Osten. Und damit gehört jetzt also zur Hochschulreform. Ich habe einen Lehrer gehabt aus Breslau, ein vergleichender Anatom. Das, also so ein brillanter Mann, war ein alter Herr und der kam allein, die Frau lebte nicht mehr und so weiter, oder ganz erbärmliche Umstände. Einen so brillanten Vortrag, wie der gehalten ist, mir immer Vorbild gewesen, habe ich nie erreicht, den Mann nicht war. Und der hat mich also sehr fasziniert und so bin ich dann schließlich und letzten Endes, das fing es an, in der Anatomie hängen geblieben. Dann haben wir Lehrer gehabt, Dozenten gehabt, die aus der Praxis kamen. Ich denke jetzt denke ich an Zahnmedizin, zum Beispiel eine Praktikerin, eine Dame, sehr seriöse Dame. Jeder, der bei der was eine Endodontistin, also konservierende Zahnmedizin, jeder, der Staatsexamen gemacht hat, ist mit sehr gut rausgekommen, nicht wahr? Also es lief jedenfalls und so weiter. Dann haben wir aus Stettin haben wir noch andere Leute gehabt, Praktiker, die dann Prothetik gemacht haben und so etwas. Also ich muss sagen, das war sehr dürftig, aber die Leute waren sehr kooperativ und ich muss sagen, viel kann man auch im Eigenbau beziehungsweise kann man auch mit Eigeninitiative machen, das musste man kompensieren. Aber immerhin war es so, dass die Examina anerkannt wurden, das ist natürlich auch die große Frage, denn es hat Universitäten gegeben, haben gesagt, um Gottes Willen bekommst du hier aus Greifswald nicht, akzeptieren wir nicht. Aber wie gesagt, das war die Hochschulreform mit den Problem. Dann kam aber noch etwas anderes dazu, was ich mindestens sagen möchte. Und zwar, wenn man studiert, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, bemüht man sich um eine Doktorarbeit. Die wird einem ja auch nicht ins Haus gebracht, nicht? Warum muss man mal gucken, was man machen kann und so weiter und so weiter. Das war jetzt etwas ganz Natürliches. Habe ich einen guten Freund gehabt, der war Reserveoffizier auch, war Leutnant, war 2 Jahre älter als ich. Und der sagte, ich habe eine Arbeit in der Anatomie. Und das rate ich dir, die ist gut. Er hat das Studium der Zahnmedizin dauerte 3,5 Jahre, der hat Zahnmedizin studiert, war innerhalb von 3,5 Jahren fertig mit dem Studium und war promoviert. War natürlich also ein großes Vorbild für uns. Ich habe diesem Rat, seinem Rat bin ich gefolgt und das hat auch alles funktioniert. Nur will ich bloß sagen, was mit dem guten Mann passiert ist, der Gerhard Süß gewesen. Ein vergleichbarer Fall von dem Arno Esch, der ja hier nicht unbekannt ist. Also der Gerhard Süß war der Arno Esch hier von Rostock. Der Gerhard Süß ist dann eines Tages ist er nicht mehr da gewesen. Das fällt nicht gleich auf, obgleich Greifswald ist ein kleines Nest, nicht wahr? Man kennt sich und so weiter. Aber jeder hat einen Grund, nicht wahr? Der hat dies und jenes und so weiter. Letztlich hat sich herumgesprochen, der ist abgeholt worden, so nannte man das, also verhaftet worden. Wo ist er? Na, wo soll der sein? Sibirien. Das hat man natürlich lange nicht für ernst genommen, aber jedenfalls, das war im Umlauf. Vor etwa 2 Jahren machte mich eine Studienkollegin, die hier in Rostock noch lebt und die auch mit dem Gerhard Süß gut bekannt, um nicht zu sagen befreundet war, die sagte, ich habe ein Buch gekriegt. Und die trauerte um ihren Bruder. Und das Buch heißt Erschossen in Moskau. Und er sagt, wenn du den Gerhard Süß suchst, der ist in dem Buch drin. Und tatsächlich, also mit und ohne Bild, nicht wahr, ist es eine Dokumentation von Verhafteten aus der SBZ, die also dann verurteilt wurden, verhaftet in Greifswald, verurteilt in Schwerin, dann abtransportiert nach Moskau, nochmal verurteilt, zum Tode verurteilt, Petition abgelehnt und dann erschossen. Arno Esch ist dasselbe, hat dieselbe Genese. Das war in der Zeit, als ich also Fuß fassen wollte oder in Greifswald mich entwickeln wollte. Ich muss sagen, es hat ständig also Unsicherheiten verursacht und ich muss sagen, es ist eben alles eingefallen, was man vielleicht nicht richtig gemacht hatte oder wie man hätte anecken können. Also es hat mich jahrelang verfolgt. Immer die Angst gehabt, ich kam ja ursprünglich mal aus West-Berlin. West-Berlin, das war also Feindesland, also das ist, kann man sich gar nicht anders vorstellen, nicht wahr? Um nur auch mal zu sagen, ich hatte diese Wohngemeinschaft nicht aufgegeben, als ich nach Greifswald kam. Bin dann immer mal wieder zurückgefahren nach Berlin, ja, war ein bisschen was los, nicht wahr? Greifswald konnte man ja nichts erleben, nicht wahr? Dann konnte man nur studieren, ja, das habe ich auch getan, aber trotzdem. Und man hatte also irgendwo doch irgendwas, nach manchmal sagen, einen dunklen Fleck auf der Weste. Und das hat mich immer verfolgt. In Angst, muss ich sagen, habe ich immer geguckt, also schaffst du das Vorphysikum, dann hast du einen Teilabschluss. Du musst es noch schaffen zum Physikum. Und dann mach lieber Zahnmedizin, dann wirst du früher fertig, nicht wahr? Und wenn du das noch geschafft hast, hau ab und weg hier. So ungefähr, das war meine Philosophie. Die zweite Hochschulreform, die habe ich nun in etwas anderer Erinnerung. Da ging es los mit Studienjahren und so etwas, das ist ja bekannt. Aber etwas anders noch war eine Stipendienordnung. Und mit einem Mal finanziert wurde mein Studium von den Eltern, teilweise mit Naturalien, teilweise ein bisschen Geld dazu und so weiter. Also jedenfalls, ich bin zurechtgekommen. Ich kriege ein Stipendium von 180 Mark. Ich hatte das zahnmedizinische Staatsexamen hatte ich mit Auszeichnung gemacht, kriegte 180 Mark Leistungsstipendium. Dann hatte ich in der Anatomie eine HIWI-Stelle, das Hilfsassistentenstelle zur Betreuung von Studenten. Hatte ja meine Doktorarbeit dort auch nochmal 80 Mark dazu gekriegt, nicht wahr? Es sind schon 270 Mark gewesen. Das war für DDR-Verhältnisse, war das viel Geld. Man war unabhängig. Sie wissen es auch, nicht? Also mit 270 Mark kann man gut sagen. Ich habe für mein Zimmer bezahlt. Studentenwohnheim habe ich nie gewohnt. Damals gab es die auch noch nicht. Habe ich bezahlt 25 Mark. Also damit konnte man. Und alles andere auf Marken, nicht wahr? Weiß ich was. Preis habe ich inzwischen vergessen. Als ich dann mein medizinisches Staatsexamen gemacht hatte, 1952, habe ich mir Folgendes zurechtgelegt. Es gab drei Varianten. Entweder ich bleibe in der Anatomie oder aber ich habe ein Doppelstudium gemacht, das war ausgelegt für Kieferchirurgie. Werde Kieferchirurg oder ich bleibe in der Pathologie. Als Grundsatz bin ich erstmal in die Pathologie gegangen. Ich kannte Herrn Bienengräber damals, der war mein Chef, mein erster Chef. Den kannte ich also von den Vorlesungen und ich sagte mir, Pathologie ist eine Basis für jedes klinische Fach. Das musst du gut fundieren. Ich bin da, habe auch eine Doktorarbeit gekriegt, die zweite Doktorarbeit, habe dort fleißig geschrieben und eines Tages wurde es, das war 1953, am 12. April, kriegte ich eine schriftliche Einladung. Ich möchte zum Rektorat kommen und zwar für Studienangelegenheiten, wie sich das damals nannte. Dort bin ich dann erschienen, nicht alleine, sondern es war eine Warteschleife dort, auch andere. Und es wurde dann schon rumgeflüstert, was ist da los? Zwangswerbung für die KVP, Zwangswerbung für die kasernierte Volkspolizei. Nun mögen Sie sich das vielleicht vorstellen können, also aus dem Krieg zurückgekommen, ja, von allem abgeschworen und weiter bekannt und dies und jenes und jetzt wieder Uniform anziehen. Und dann außerdem, muss ich sagen, das habe ich auch nie vergessen, waren es die Roten, die Uniform anhatten. Wenn es vielleicht andere gewesen wären, wäre es vielleicht, aber jedenfalls, kam gar nicht in Frage. Ich konnte mich dieser Zwangswerbung, konnte ich mich also nicht entziehen. Ich bin entlassen worden, so an den Tisch nach einer Diskussion, die also lange gedauert hat, mit Protokoll und so weiter und so weiter. Man hat mir Vorhaltungen gemacht, ja, Sie studieren hier und die, jetzt ging es los, Sie kriegen Stipendium und dies und das und das, Sie sind es den Arbeitern schuldig und so weiter alles. Also ist furchtbar, furchtbar polemisiert worden und ich bin dann rausgegangen, also ich sage es im Deutsch, wie ein begossener Pudel, ich war völlig deprimiert, ich habe nicht Ja gesagt, nicht Nein gesagt, also Luftwaffe, wir brauchen also Kieferchirurgen in der Luftwaffe, Sie wollen ja Kieferchirurg werden, Sie kriegen bei uns eine vorbildliche Ausbildung, also bitte schreiben Sie vorgesehen für Luftwaffe. Mit diesem Ergebnis war mein erster Weg in die Anatomie zu meinem alten Lehrer Wegner. Ich sage, Professor, können Sie mir helfen? Jetzt kann ich nicht, also das geht so. Er sagt, das mache ich. Und dann hat er einen Brief geschrieben an den Generalmajor Walter, der war Chef des Polizeidienstes von der KVP oder sowas. Und geschrieben, also, ich kann den Unterricht nicht aufrechterhalten. Der Dr. Schumacher, der macht also hier Unterricht mit, das stimmte auch. Das war also nicht an Haaren, aber ich habe selber Vorlesungen gemacht, Hauptvorlesungen auch gemacht. Und bitten also um Rückstellung. Ich habe dann musste ich es selber noch begründen, wollte immer Anatom werden, nie was anderes tun, wie man so einen Antrag schreibt. Dann habe ich bei mir schön abgeheftet noch das Schreiben, ja, Ihrem Antrag, also mit Interesse habe ich Ihren Antrag oder von dem gelesen und wir stellen Sie also befristet zurück. Ich dachte nur besser als gar nichts, nicht wahr? Und damit verbunden war aber, dass ich von der Pathologie weg musste in die Anatomie. Und da bin ich dann hängen geblieben. Dann ging es weiter. Es hat gar nicht lange gedauert. Dann kam die Zwangswerbung, das war die Zwangswerbung der KVP. Dann gab es hinterher den Arbeiteraufstand, 17. Juni 1953. Und damit wurde jetzt die ganze Zwangswerbung, gab es Erleichterung, Marscherleichterung, die wurden alle hinfällig. Also jeder, der sich als verpflichtet hatte, geschrieben, das war schwierig, aber nicht geschrieben, war befreit. Also selbst die Freistellung von dem Generalmajor Walter wurde damit also sanktioniert. Und ich habe Folgendes gemacht, es gab auch Reiseerleichterungen. Ich habe mich aufs Motorrad gesetzt, das hatte ich mir inzwischen gekauft, eine Abo, ja, das war ein super Fabrikat damals zu DDR-Zeiten, und bin durch die Bundesrepublik gefahren. Und zwar von Kiel bis Konstanz. Aus verschiedensten Gründen. Einmal rein touristisch. Ich hatte ja von der Welt nichts gesehen, außer am Krieg oder was da drum und dran hing. Und außerdem hatte ich Verwandte, entferntere, also sowas ganz Dichtes war es auch nicht. Dann hatte ich Schulfreunde und ich hatte Kriegskollegen. Und so habe ich mich dann durchgestümpert, denn es war ja dann auch, wie gesagt, die Währungsreform gekommen, nicht wahr? Also man musste ja irgendwie leben. Also auch so ein bisschen mich durchgestümpert. Und da will ich auf eins kommen und habe mich umgeguckt auch nach Entwicklungsmöglichkeiten, Berufsmöglichkeiten. Und da passierte Folgendes. Ich bin in Hamburg, habe ich eine Zahnklinik aufgesucht. Das war schon Feierabend. Also war im Betrieb war zu Ende. Bin einem diensthabenden Zahnarzt in die Arme gelaufen, weiß nicht mehr, wie der heißt. Und, na, was willst du und dies und jenes? Ich sage, na, kann man bei euch hier oder wie sieht's denn aus? Und so. Und er sagte, ach, weißt du, ich rufe den Chef an. Der ruft den Chef an. Und der Chef, das ist ein weltbekannter Mann gewesen, das ist Herr Schuchardt gewesen, Professor Schuchardt, Kieferchirurg in Hamburg. Ich habe immer aus Spaß gesagt, ich hätte dessen Nachfolger mal werden können. Aber nicht weltbekannt, sicher. Und der kommt wieder und sagt, du, ich soll dir von dem Chef bestellen, von Chef, das, man redet, und ich sag dir, soll dir von dem Alten bestellen, du sollst mit vorbeikommen, der lädt dich ein zum Abendessen. Ich sage, das kann ich doch nicht, also Motorradkluft und so etwas. Na gut, also, ich sag doch, das macht nichts, nicht, weil das ist auch bloß ein Mensch und dieses Spiel so. Ich bin dann hin mit dem Motorrad und bin in die Villa gekommen von Schuhart. Eine sehr nette, charmante Frau. Die waren mir gar nicht böse, dass ich da in Motorradkluft kam, nicht wahr? Und ich habe den Wort noch, ja, Reisende, nicht wahr? Und so weiter. Waren sehr nett. Wir haben uns kennengelernt, haben uns unterhalten. Und dann kam aber der Schreckschuss für mich. Er sagte, wissen Sie, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Sie sind in Greifswald und kommen Sie rüber und so etwas. Sie kriegen bei mir eine vollbezahlte Assistentenstelle. Aber Sie müssen sich das überlegen, ich brauche das bald, nicht? Also innerhalb von 40, ich gebe Ihnen, ich sage, ich kann nicht, meinem Chef und so weiter und so weiter. Dann sagte ich, gebe Ihnen 14 Tage Zeit, geben Sie mir Bescheid. Ich gehe nächsten Tag wieder, ich habe in der Jugendherberge geschlafen, nächsten Tag gehe ich wieder zu meinem Zahnarztfreund in der Klinik, der es vermittelt hatte. Und dann sagte er, was hat der Alte denn gemacht oder was, wie war es denn da bei dem? Ja, also war alles sehr schön, aber der hat mir eine Stelle angeboten. Ich dachte, das ist doch nicht möglich. Der hat dir eine Stelle angeboten, das gibt es ja nicht. Die Situation war wie folgt. Schuchardt war ein gesuchter Kieferchirurg in Deutschland. Oder vielleicht auch der gesuchteste. Und der hatte so viele Bewerbungen, dass die Leute Schlange standen. Der hatte Assistenten, die haben für einen halben Preis gearbeitet, also für ein halbes Gehalt oder ohne Gehalt. Wer sich es leisten konnte, hat nebenbei ein bisschen Geld verdient zum Überleben. Und wenn man aber bei Schuchardt eine Ausbildung gemacht hat, da war man etabliert, nicht wahr? Da konnte man, kam man von der besten Adresse. Das konnte der nicht verstehen, nicht wahr, dass ich also, wie gesagt, so einen Posten angeboten bekommen hatte. Der Grund war folgender. Schuchardt wollte eine neue Klinik bauen. Und in dieser neuen Klinik hatte er vorgesehen ein histologisches Labor für Schnelluntersuchungen. Und dazu brauchte er jemanden, der pathologisch und anatomisch vorgebildet war. Und das war das Muster, was ihm gefallen hat. Ich bin zurückgekommen, dann nach Greifswald zu meinem Chef und sagen, Herr Professor, ich habe das große losgezogen, nicht wahr? Also ich gehe nach Hamburg. Das hat er sich angehört, ein sehr würdiger alter Herr, der Wegner war schon über 70, sagt, Herr Kollege, ich gebe Ihnen einen guten Rat, hat er immer gemacht. Er sagt, das lehnen Sie mal ab. Ich dachte, der macht einen Spaß. Also er hat gesagt, ich sollte ablehnen. Mit der Begründung, der sagt, in 2 Jahren sind Sie bei mir habilitiert und dann gehen Sie zu Schuchart. Wenn Sie jetzt hingehen, dann stehen Sie auf 30. Stelle oder weiß ich, 35. Stelle. Wenn Sie habilitiert sind, gehen Sie hin und sagen, ich möchte mich umhabilitieren, dann sind Sie entsprechend vorgerückt. Na gut, er hatte auch etwas Bedenken. Wenn ich weggegangen wäre, hätte ich den ganzen Kram alleine machen müssen, was Unterricht anbelangt und so weiter. Also ich war ihm andererseits auch verpflichtet. Ich war ihm verpflichtet, denn er hatte mich von der KVP gerettet. Ich war also gut, haben uns geeinigt, ich habe abgesagt. Somit bin ich dann also in der Anatomie hängen geblieben. Und damit ging es dann rasant weiter. Ich habe mich dann habilitiert, bin, wie ich schon sagte, der einzig Habilitierte gewesen und bin nach Rostock gekommen. Aber verzeihen, etwas habe ich noch übersehen hier. Und zwar noch etwas, was ich auch loswerden möchte, das ist ein Studentenstreik in Greifswald gewesen. Das war 1955, also 59 bin ich hierher gekommen, 55. Und zwar, nachdem das mit der Zwangswerbung für die KVP nicht funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat, kam ein Regierungsbeschluss raus von der DDR, Militärärzte auszubilden und die sollten alle konzentriert werden in Greifswald. Es gab schon welche in Leipzig, in Berlin, glaube ich, und so weiter, aber die sollten konzentriert werden in Greifswald. Als das bekannt wurde, haben die Studenten, und es wurde angesagt dann auch, da war ich ja schon Assistent dort, da haben die Studenten oder alle Zivilstudenten, die immatrikuliert waren, sollten von Greifswald verteilt werden auf die DDR, das war auch alles organisiert, ja, aber es sollten von der Zeit. Und die Studenten haben daraufhin einen Vorlesungsstreik beschlossen und sind also nicht zur Vorlesung gekommen. Ich habe das erlebt, ich bin dann morgens in Präpariersaal gekommen, waren bloß 3-4 Leute dort, nicht wahr? Ich sage, was ist hier los, muss 150 sein und zu dem Stil. Also jedenfalls haben die gesagt, nee, wir nicht, so und so. Das war also... Man hatte sehr viel Mitempfinden, nicht nur Mitempfinden, sondern ich muss sagen, ich fand das ganz mutig, ganz großartig, denn sowas war ja für DDR-Verhältnisse ungewöhnlich. Und wie gesagt, also man musste sich immer in Deckung halten, wenn man überhaupt etwas machen wollte, geschweige denn, also wenn man etwas Opponent wurde, dann ist das schiefgegangen. Was ist rausgekommen? Dieser Streik ist beendet worden durch Verhaftungen, Massenverhaftungen. Und im Einsatz gewesen, das habe ich mitgemacht, die Zahlen habe ich jetzt mir allerdings hier mal also, nochmal nachgelesen, es sind dort 393 Volkspolizisten im Einsatz gewesen, also kasernierte Volkspolizisten und andere. Und 361 in Reserve. Das sind zusammen also rund 750 Aufgebot, die also in Greifswald Ordnung und Ruhe schaffen sollten. Darüber gibt es auch Dokumentationen, die also ziemlich ausführlich sind. Die sind verhaftet worden, natürlich reichten die Gefängnisse nicht aus, nicht wahr? Die sind dann also, weiß ich was, so 20, 30 Leute in kleinen Räumen gewesen. Und die Studenten, mit denen ich gesprochen habe, haben das unterschiedlich aufgefasst. Sie sagten, ach, das hat ein Mordsgaudi gemacht, ja. Wir haben dauernd geklopft und geklingelt, nicht wahr? Und jemand musste immer kommen, ja, wir müssen mal, oder, und so weiter. Also, es war ganz mal lustig, war die einen. Aber, unterm Strich ist Folgendes rausgekommen. Es sind 6 Studenten von bis zu 10 Jahren, 2 bis 10 Jahre, verhaftet worden und eingesperrt worden. Und erst durch eine Petition von Katsch, Katsch war der Rektor damals, ein bekannter Internist, der damals auch die Universitäts- und Lazarettstadt Greifswald übergeben hatte an die Rote Armee, und somit also glaubwürdig und persona grata war, also Ritter von Greifswald, der hat eine Petition an Pieck gegeben. Und durch diese Petition sind die letzten, die 10 Jahre hatten, etwas früher entlassen worden. Nämlich noch mit der Begründung, es ist nämlich 1956 die 500-Jahr-Feier der Universität und es würde der Universität nicht gut anstehen, wenn welche im Knast sitzen. So ungefähr war die Argumentation. Also, das hing Greifswald natürlich sehr lange an. Dann kam die Universitätsfeier und viele Gäste, auch darüber gibt es Zahlen, auch Nationen, haben diese Einladungen zur Universitätsfeier nicht angenommen, offizielle Gäste, aufgrund dieser Verhaftungswelle. Und dann wirkte eben Katsch, wie gesagt, mit dieser Petition danach. Also so viel mit Greifswald. Nun bin ich in Rostock, das ist am 1. September 1959 gewesen. Ich habe hier angefangen, es war eine Interimszeit vorangegangen, die darin bestand, dass man Unterricht aufrechterhalten hat. Ich habe gesagt, unter welchen Umständen. Ich hatte als Vorgänger einen alten Herrn, den ich persönlich noch kennengelernt habe, das war der alte Strecker, Professor Strecker. Das war ein Mann aus Breslau, der 20 Jahre als Praktiker tätig war, aus der Anatomie weg, nicht wahr, und so weiter. Ein Mann, der rührend gewesen ist, war alleinstehend, alter Herr, nicht wahr, der also hat Tag und Nacht im Institut gearbeitet und geliebt uns etwas. Dann hat es Vertretung aus Berlin gegeben, einen Assistentenoberarzt, nicht wahr, also jedenfalls, es ging, der kam Frau Schubel, die kam dann auch nochmal, auch ein Semester. Also das Institut hatte ich übernommen. Und mein Lehrer Biengreber aus der Pathologie, der hat die Sache vermittelt, der hat mich hierher berufen. War aber auch Kunststück, es hat keinen anderen gegeben, nicht wahr, deshalb ist es bei mir hängen geblieben. Ich muss sagen, ich habe große Bedenken gehabt, diesen Ruf anzunehmen. Und es hat auch eine geraume Zeit gedauert. Aber wie ist es gewesen? Die personelle Basis und auch die materielle Basis, die war also milde gesagt, also sehr insuffizient. Und wenn überhaupt, ausgelegt für 150 Ausbildungsplätze pro Semester. Wir haben aber Auflagen gehabt, es wurden also die Immatrikulationszahlen drastisch gesteuert und gesteigert von oben, nicht wahr? 285 Studenten, Erstsemester, haben wir in der Anatomie gehabt, aufnehmen müssen. Also, das waren die Regulationen. Es zogen in dem Institutsgebäude, Gertrudenstraße, das war ein Komplexinstitut, zogen ein paar Institute aus, das war die Biochemie, das ist der Mücke gewesen, dann ist die Hygiene ausgezogen, Pathologie und so weiter, es wurde ein bisschen was frei. Also gut, wir haben das dann ein bisschen hergerichtet, haben Kurse und so weiter gemacht. Das nächste war die personelle Ausstattung. Ich hatte vorgefunden, 2 Oberärzte, das war gut. Nicht einen Oberarzt, das war der Herr Oberarzt Ehler. Der kam aus irgendwelchen Gründen aus München mal nach Rostock, war dann lange im Institut noch. Dann eine Oberärztin, Frau Dr. Kranz, Frau Oberarzt Kranz. Der Oberarzt war 10 Jahre älter als ich, die Oberärztin war 15 Jahre älter als ich, war 34 Jahre alt, nicht wahr? Also man muss sich das Gefälle mal vorstellen, ja. Wie wollen Sie einem Oberarzt, der 10 Jahre alt ist, der war es auch noch, ein hochgebildeter Mann, muss ich sagen, also sehr respektierlich, ja. Also den musste man mit Seidenhandschuhen anfassen, auch berechtigterweise, nicht wahr? Und dann so ein junger Mann, also es war nicht ganz einfach. Damit hatten wir zu dritt die Möglichkeit, die Vorlesungen zu machen. Wir haben im Schnitt immer 20 Stunden Unterricht gehabt, in der Woche. Und es mussten, jetzt kam aber das Problem, in den Kursen, es gibt Präparierkurs, Mikroskopierkurs, müssen die Studenten angeleitet werden. Wenn Sie also 180 Mann auf dem Präpariersaal haben, denn sind 2 Leute oder 3 Leute, es sind ein Nichts, nicht wahr? Denn jeder kommt fragen, was sollen wir machen, was ist am Arm zu machen, was ist am Bein zu machen, dies und jenes. Also man muss. Und dann haben wir Hiwis eingestellt. Das sind Hilfsassistenten, das heißt also Studenten, die schon das Physikum hatten und schon als gute Zensuren hatten, die haben wir eingestellt, wie ich das früher auch gemacht hatte in Greifswald, die haben geholfen. Dann außerdem ist die Fakultät sehr, sehr kooperativ gewesen. Die Universität hat uns oder die Fakultät hat uns Leute, also Absolventen zur Verfügung gestellt, die jetzt klinische Ausbildung machen wollten. Also als Chirurgie oder Internie oder so etwas, aber wenn noch keine Stelle da war, hat der Dekan die umgedrängt, hat gesagt, ihr könnt ein Jahr oder zwei Jahre in der Anatomie gehen, dann verspreche ich euch, kriegt ihr die Stelle. Das ging auch ganz gut und das sind interessanterweise, sind einige auch hängen geblieben in der Anatomie, sind gute Leute geworden, mindestens haben sie alle promoviert. Und das haben wir dann so aufgezogen, wir haben ein bisschen Reklame gemacht, haben gesagt, also ihr, wenn ihr in die Anatomie kommt, ein Jahr mindestens, nach Möglichkeit zwei Jahre, kriegt ihr ein Doktorthema, ihr habt die Möglichkeit und ihr werdet entlassen als Doktor in die Klinik. Das ist ganz gut gelaufen und damit haben wir das ein bisschen aufpeppen können. Wir haben also in einem Semester 800 Studenten gehabt, im Herbstsemester, im Frühjahrssemester 550 Studenten. So ungefähr sind die Dimensionen gewesen. Nun, hier muss ich auch Folgendes sagen. Hier habe ich die erste Erfahrung mit der Stasi gemacht. Ich wusste das von Greifswald natürlich auch und so etwas, aber direkt erfahren habe ich das. Ich hatte einen Präparator und der Präparator, der war eines Tages weg, war verschwunden. Es passierte Folgendes. Es sind in der Studentengarderobe Diebstähle gewesen. Passiert immer bei so vielen Leuten und man weiß auch gar nicht, wer da alles mitkommt und so weiter und so weiter. Dann kam die Kripo, ich habe das gemeldet, dann kam die Kripo und die Kripo hat gesagt, wir werden Fallen aufstellen, Farbfallen. Und und habe ich gesagt, ja, ich habe einen Vendienpräparator, der kann Ihnen helfen. Ich war, musste ja so. Die Fallen haben nicht funktioniert, da ist nichts gekommen. Und mein Präparator war eines Tages weg. Den treffe ich zwei Jahre später in Wiesbaden beim Europäischen Anatomenkongress. Und da, ja, das wusste ich dann inzwischen, er war etabliert und kam dort und sagte, Professor, darf ich Sie einladen zum Essen, so ungefähr, nicht wahr? Ja. Er hatte ja West verdient, ich kam mit Ostgeld dahin. Und zwar, da sage ich, Herr, sagen Sie mir doch mal, weshalb sind Sie weggegangen und so weiter und so weiter. Er sagte das Folgendes, der war befreundet mit einer jungen Dame von einer Mutter, die einen Pelzladen in der Kröbeliner Straße hatte. Ich habe den Laden nicht gekannt. Und die Mutter wollte das Geschäft dort aufgehen und wollte mit der Tochter rübergehen. Er war mit der Tochter befreundet. Und natürlich wusste er das. Da er schon aufgrund dieser Fallenstellung mit der Stasi ein bisschen Verbindung hatte, wurde er von der Stasi gefragt, wir haben gehört, die wollen abhauen. Hat er gesagt, das müsste ich genau wissen. Ich gehe ja da ein und aus. Ist gar nicht der Fall. Er sagte, was blieb mir weiter übrig? Die ging weg, bin ich mitgegangen. Also ungefähr war das. Und er hat mir dann so einiges erzählt und hat gesagt, ich muss Ihnen aber Folgendes sagen, ich bin nicht der einzige IM in Ihrem Haus gewesen. Es ist mindestens ein zweiter und ein dritter da. Und da wurden Verdächtigungen ausgesprochen, ich möchte hier keine Namen nennen. Das habe ich in einer Fakultätssitzung dann auch bekannt gegeben. Und die Herren, die waren, es waren ja alles würdige Herren, hier wie der Krügersohn. Ich war mit 34 Jahren, war mal der Letzte war ich immer. Nicht? Ich sagte, so und so ist das. Da sagten, Herr Schumacher, das ist ja undenkbar. Nicht wahr? Was? Ein EM, was ist denn das? Meine Sekretärin vielleicht auch und so. In dem Stil ging das rum. War ganz interessant, diese Reaktion mitzuerleben. Na gut, also jedenfalls, das war meine erste Begegnung. Der hat mir dann gesagt, treff hier. Also hier in diesem Raum ist das sicherlich nicht gewesen. Nicht wahr? Und dann geht's weiter. Ach so, vielleicht noch etwas. Wir haben dann, nachdem wir Fuß gefasst hatten, sagen wir mal, den Unterricht haben laufen lassen. Wir haben angefangen, unsere Lehrstuhlforschung weiterzuentwickeln. Wir haben erste Doktoranden dann eingeführt, hatte ich schon erwähnt, auch mit Erfolg promoviert. Auch etwas, ich habe ein einziges Mal eine Funktion gehabt an der Universität in Rostock hier. Ich bin mal Prüfungsvorsitzender der Vorklinik gewesen. Das ist auch zeitgemäß zu betrachten. Ich war parteilos. Ich war auch nicht in der FDJ. Und war aber Fachmann. Und da hat es noch eine Periode gegeben, wo man einen Fachmann genommen hat, der Prüfungsvorsitzender sein konnte. Da musste man sich ein bisschen drum kümmern, ob die Formalitäten in Ordnung sind. War ja gar nicht wild. Aber Das hat sich nachher gewandelt. Ich bin nie in eine Funktion gekommen, ähnlicher Art, die ja auch ganz harmlos war. Das ist dann alles in Händen gewesen, wo ich keinen Zugriff hatte. Und da muss ich auch Folgendes sagen. Objektiv ist es ein Nachteil, wenn man zu DDR-Zeiten bei dem Verantwortungsbereich, den ich hatte, mit zu vielen Leuten und so weiter, ist ein Nachteil gewesen, wenn man nicht der Partei angehörte. Denn regiert wurde von der Partei, das ist ja nicht unbekannt. Und wenn es Beschlüsse gegeben hat, dann war ich gut genug für die Ausführung, aber für das Zustandekommen irgendwelcher Beschlüsse, um Einwände zu machen oder zu dirigieren oder meine Meinung zu gehen, da war ich ausgeschlossen. Das hat mich auch, ich gebe das auch ganz ehrlich zu, das hat mich teilweise auch ein bisschen deprimiert, ein bisschen verletzt auch. Wenn man also irgendwo hinbestellt wurde, nicht wahr, und das sind also Leute gewesen, die nun fachlich nicht kompetent waren und irgendwelche Dinge postuliert haben, die also unhaltbar waren. Das war also, das hat mich immer etwas. Nur habe ich den Spieß umgedreht. Da hat mir gesagt, also besser kann man es ja nicht haben an der Hochschule, wenn man arbeiten kann. Nicht? Im eigenen Fach, ohne dass man noch dies und das oder so etwas zu tun hat. Das Denkmuster, das ist mir schwer gefallen, habe ich mir zu Grund gemacht und werde nachher auch gleich über einige Ergebnisse dann berichten. Wir haben dann eingeführt, komme ich auf den Lateinrichter, Studenten in der Anatomie werden konfrontiert mit einem Vokabularium, das seinen Ursprung hat in Griechisch und in Latein. Und nur Hand aufs Herz, nicht wahr? Wer hat da nicht Defizite? Also jedenfalls ist das der Schwachpunkt überhaupt. Wir haben überwiegend Studenten gehabt, die überhaupt kein Latein auf der Schule hatten, ja, und dann also mit diesen, mit der Nomenklatur also konfrontiert wurden. Das ist ganz bitter. Und da haben wir dann, also im Unterricht gibt man dann an, also weiß ich was, eine Worterklärung und so. Das hat bloß alles keine, wenig Hand und Fuß und keine Systematik. Und da haben wir den Lateinrichter, sagen wir, Herrn Dr. Richter, Professor ist er auch noch geworden jetzt, nach der Wende, der hatte Schwierigkeiten in seinem Institut gehalten zu werden, unterzukommen, oder der sollte irgendwie was tun, was er nicht wollte und so weiter. Und der hat sich dann mit uns liiert und hat bei mir eine Doktorarbeit gemacht, zweckgebundenes Latein für Mediziner. Und diese Doktorarbeit ist auch mit gut bewertet worden. Von den Philologen nur mit gut. Ich hatte es mit sehr gut bewertet, aber die sollen recht behalten. Da hat er mit gut bestanden, aber das war egal. Und der Richter, das war eine Glanznummer. Oder seine Veranstaltung, das waren Glanznummern, der hat eine große Anhängerschaft gehabt. Die Leute sind in Scharen gekommen, ist keiner hinkommandiert worden. Und als er seine Abschiedsvorlesung gehalten hat, jetzt vor einigen Jahren, ja, er hat Standing Ovation gehabt. Ist ein bisschen originell, ein bisschen linkisch ist er nicht, war ein bisschen keuzig und so, ja. Also wir haben alle unsere Freude gehabt, aber jedenfalls hat er eine große Anhängerschaft. Und das war für die Anatomieausbildung, war das also eine Stütze. Und ich muss auch sagen, wenn ich das vergleiche mit anderen Instituten, die ich kennengelernt habe, nur in Deutschland alleine, nicht wahr, war das auch ein Unikat, eben der Richter. Dann weiter. Es kam dann, das war das Rostocker Modell, so hat er es genannt. Wir haben dann anatomische Kolloquien durchgeführt, das war auch eine Sonderregelung, aber auch immerhin eine Angelegenheit, die ansonsten vorher nicht existierte und woanders auch nicht gemacht wurde. So, dann kam der 13. August 1961, war der Mauerbau. Und damit gab es natürlich entsprechende Einschränkungen, was die internationalen Kommunikationen anbelangt. Und zwar die Gliederung habe ich als erstes zu spüren bekommen, SW und NSW. SW war sozialistisches Währungsgebiet, NSW war nicht sozialistisches Währungsgebiet. Da ging es dann nicht nur um, oder ging es primär ums Geld, man musste ja Geld haben zum Reisen. Und das Zweite, das war die Permission, sie mussten Genehmigung haben, nicht wahr? Und da sind wir alle ins Sieb gekommen. Seitdem ging es, also wie gesagt, war es sehr schwierig. Komm darauf aber noch zurück. Dann mache ich einen Sprung. 68 war der Prager Frühling Und in diesem Dreh ungefähr, 68, kam dann die Hochschulreform. Also es ist eine Kumulation. Jetzt gerade vor Beginn der Hochschulreform habe ich ein Gespräch gehabt bei dem ersten Sekretär der SED, Harry Tisch. Und ein sehr ausführliches Gespräch, der hat sich Zeit genommen, also ich weiß nicht wie lange, zur Zeit die Ostseewoche noch. Es war von ihm initiiert, er machte mir klar, dass es eine Hochschulreform gibt. Er machte klar, die sehr karriereorientiert war. Ich hatte das der Parteisekretärin gesagt. Ich sagte also, ich soll zu einer Rücksprache kommen zu Harry Tisch. Ach, das ist ja eine Ehre und dies und jenes. Ich sage, wie und was läuft das? Naja, also ungefähr. Sie meinte, es würden die Vorbereitungen für die Realisierung der dritten Hochschulreform kommen. Und da sollte es zu einer offiziellen oder inoffiziellen Kaderselektion kommen. Und das war der Augenblick, wo man hätte einsteigen können. Ich will keinen Namen nennen, es gibt solche Karrieristen. Die sind dann kurz zuvor in die Partei eingegangen und sind hochkatapultiert worden bis in die Volkskammer hinein. Ja. Und so etwas brauchte man zu jener Zeit offenbar. Ich hatte, wie gesagt, ich war mit meinen Aufgaben völlig belastet, überlastet und es war für mich uninteressant. Nun kam noch etwas anderes, was ich auch nennen möchte. In den Jahren zuvor, vor 68, vor dieser Hochschulreform, fand ich an einem Tag auf meinem Pult im großen Hörsaal beim Kurs, den ich machte, Diagnostikkurs, ein kleines Zettelchen, so ein schmaler Zettel, in Schreibmaschine geschrieben: Freiheit ist jede anders denkende. Ich habe den Zettel gesehen, ja, habe ihn beiseite geschoben, habe meine Vorlesung gehalten. Nachher kommt der Vorleser, ich habe immer einen Vorlesungsassistenten gehabt, wie auch heute, muss immer jemand mitkommen, aufpassen, ja. Und der Vorlesungsassistent kommt und sagt: Herr Professor, haben Sie den Zettel gefunden? Nö, sage ich, welchen Zettel? Na, da lache ich. Ach so, ja, sage ich, nur, was ist mit dem? Wollen Sie den haben? Nein, folgendes, er sagte: Überall auf den Plätzen liegt dieser Zettel. Das wollte ich Ihnen bloß sagen. Und lesen Sie sich den mal gründlich durch, was das ist. Das ist eine Provokation. Ich dachte erst, es ist ein Seminarthema oder was. Hätte es ja sein können. Denn wir haben es auch das öfter mal an Seemann oder so Leute verpachtet, dem Hörsaal, die keine Räumlichkeiten hatten. Nicht? Also jedenfalls, das war eine leichte Revolution. Ich habe diese Zettel einsammeln lassen und wir haben diese Zettel im Waschbecken angesteckt und verbrannt. Dem Wasser nachgespült, was weg. Wir waren kaum fertig, damit, Studenten waren alle weggegangen, war die Stasi da. Also das waren die IMs unter den Studenten. Die hatten die Stasi alarmiert und man hat mir dann den Vorwurf gemacht, dass ich verhindern wollte, dass also diese Zettel dann, also dass sie weggekommen sind, das hat man mir dann also angekreidet. Es war ja auch nicht ganz falsch, nicht wahr? Aber jedenfalls. Und das hat mir der Harry Tisch zwei oder drei Jahre später, ich dachte, das wäre also dann auch gut, Stasi, schön, ist wie ein Polizist oder so etwas, ist es nicht gewesen. Das ist also hochgegangen bis zur Bezirksleitung, ja, und ob es noch weitergegangen ist, weiß ich nicht. Und das hat mir der Harry Tisch vorgeworfen, hat gesagt: Wissen Sie, wir wissen, Sie sind mal Soldat gewesen, mir hat auch keiner, ich bin auch Soldat gewesen, Sie sind dann nachher immer mit solchen Leuten immer noch zusammen gewesen und ich bin dann auf die rote Linie gekommen oder wie er gesagt hat und mir hat auch niemand das Parteibuch in die Wiege gelegt, wörtlich, nicht? Naja, also sowas habe ich mir angehört. Interessant war für mich nur, dass er mir diesen Spruch vorgeworfen hat. Über Prager Frühling will ich nichts sagen, könnte ich auch etwas sagen, vielleicht etwas. Ich habe einen Anruf bekommen aus Warnemünde Und da ruft mich an, mein Amtskollege aus Pilsen. Wir waren gut bekannt miteinander. Und er sagt, du kannst mich abschleppen. Ich bin mit dem Wagen hier liegen geblieben. Moskvich. Ich komme aus Dänemark. Da hat er war er vor Beginn des Prager Frühlings, hatte er eine Professur in Dänemark. Die brauchten Anatomen, nicht wahr? Und da kam der Prager Frühling, hatte Angst gehabt um seine Familie, wollte zurückkommen, hatte ein Auto kaputt, dann ist er bei uns, wir wollten den reparieren lassen, das hat 14 Tage gedauert, dann hat die Werkstatt unten, also am Osthafen, die haben von einem anderen Moskwisch eine ausgebaut, eine Kurbelwelle und die da eingesetzt und sowas, also jedenfalls mit dem sind wir 14 Tage zusammen in Warnemünde gewesen, bei uns auf der Datsche und haben also schöne Zeit gehabt, 2 Wochen. Der ist dann zurückgekommen, dann kam die Ablösewelle nach dem Prager Frühling in den Hochschulen. Denn es hatten sich, das blieb ja nicht ohne, Studenten hatten opponiert, nicht wahr? Und die Studenten, der Lehrkörper war also weitgehend oder wurde gesiebt, ob die mitgemacht hatten oder nicht. Und diejenigen, die sich nun solidarisiert hatten mit den Studenten, und das waren eine ganze Menge, die sind dann exmittiert worden von der Universität. Und der gute Jaroslav Koss, mein Amtsfreund, der ist nicht exmittiert worden, weil er in Dänemark war. Also er war zwar nicht dafür, aber wie gesagt, er war abwesend. Also kann es im Leben auch mal passieren. Also das nur, das war der Prager Frühling. Über Ungarn Aufstand könnte ich auch was sagen. Da habe ich 2 Leute getroffen, die zur 500-Jahr-Feier der Universität in Rostock waren. Mit dem einen bin ich heute noch befreundet. Der hat deutsche Studenten unterrichtet in Budapest, in Deutsch und in Englisch, die bei uns nicht untergekommen waren. Und den anderen, Munkachi, den habe ich in Kanada getroffen, in Saskatoon. Der war also dann, nachdem die Säuberungswelle kam, hat der sich abgeseilt nach Kanada. Ähnlich was es dann mit dem Tschechen gewesen, den ich dann auch in USA getroffen habe. Nun zur dritten Hochschulreform. Ich möchte also die dritte Hochschulreform nicht weiter erklären, sondern nur aus eigener Sicht etwas sagen. Also die Prinzipien sind ja klar gewesen. Also was wir am meisten in der Anatomie zu hören bekommen haben, waren kommunistische Erziehung. Und ich muss sagen, ich konnte mit diesem Wort kommunistische Erziehung eigentlich wenig anfangen und habe dann auch oft die Frage gestellt, wie man das erläutern sollte. Und es ist was ganz Eigenartiges rausgekommen. Was Vernünftiges oder was mich überzeugt hat, eigentlich wenig. Es ist rausgekommen, man sollte pünktlich sein, man sollte dies sein, dies und das. Alles, wenn ich das zusammenzähle, waren das rein bürgerliche also Verhaltensweisen. Das war kommunistische Erziehung. Also mit anderen Worten, es ist also ein sehr aufgesetztes Schlagwort gewesen, ja, zur Ideologisierung oder wie man das nennen soll. Das war also kommunistische Erziehung. Auch etwas, was Sie jetzt nicht kennen. Es hieß nicht also Unterricht allein, sondern Erziehung und, oder nicht Ausbildung allein, sondern Erziehung und Ausbildung. Und in der Erziehung, da lag drin, dass alle Studenten, ob Mediziner, Philosophen und weiß ich was, alle ML-Studium machen mussten, alle Russisch lernen mussten. Nicht? Das war impliziert. Wobei ich unter Erziehung eigentlich was ganz anderes verstehe, aber wie gesagt, das war der Hintergrund. Und das wurde auch gewertet, selbst bei Promotionen wurde das gewertet. Nicht wahr? Erstmal ein Abschluss in ML, wenn man eine schlechte Zensur in ML bekam, nicht wahr? Ja, dann ging das schon eine Stufe runter. Und wenn die ganz schlecht war, dann muss das Verfahren wiederholt werden. Nicht wahr? Also es war gleichwertig mit den fachlichen Dingen. So, dann zur Struktur. Es hat Strukturänderungen gegeben, sind Sektionen gebildet worden, dann Studienjahre, dann Seminargruppe und so weiter und so weiter. Und da muss man Folgendes sagen. Ich hatte immer die Auflage, als Institutsdirektor Seminargruppenbetreuer zu stellen. Und dann bin ich Reihe umgegangen und habe dann also, waren dann so inzwischen so 12 Personen so ungefähr gesagt, also wer möchte eine Seminargruppe übernehmen zur Betreuung? Das heißt Betreuung. Man sollte sich um die Leute kümmern, wenn die anfangen zu studieren, sollte sie beraten und so weiter und so weiter. Was dahinter steckte, es war ja noch etwas ganz anderes, sie sollten ja ideologisiert werden. Nur bei den Anatomen war das eine verkehrte Adresse. Und die Resonanz, die war nicht sehr positiv. Also ich habe meine Auflagen, die ich bekommen habe, sie haben dann und dann, sie müssen auf 5 oder 6 Leute stellen, habe ich nie vollgekriegt. Und wenn jemand mal so eine Funktion übernommen hat, dann hat das auch nicht so richtig, also es ist widerwärtig gemacht und nicht gut funktioniert. Da habe ich dann folgendes gesagt, habe ich gesagt, jetzt mache ich selber eine Seminargruppenbetreuung und habe das tatsächlich über 5 Jahre gemacht mit einer Seminargruppe. Mit sehr persönlichen Begegnungen. Wir sind also zusammen, haben Wanderungen gemacht, haben Ausflüge gemacht, dies und jenes und so weiter. Alle haben von mir eine Diplomarbeit bekommen, haben ihre Arbeit abgeschlossen. Ich war mit einer Diplomarbeit im Institut. Also das hat dann für die noch was Gutes gehabt. Und ich habe das aus dem Grunde gemacht. Erstens, dazu komme ich nachher auch noch, habe ich angefangen, Lehrbücher zu schreiben. Und ich wollte die Meinung der Studenten aus erster Quelle haben. Ich habe Analysen gemacht, welche Bücher mögen sie gerne haben, dicke, dünne und so etwas alles. Und ich wollte auch originelle Denkweise der Studenten haben. Denn es ist derart politisiert worden, jeder musste treu sein, der musste dies und das und so weiter. Das waren ja alles Voraussetzungen. Wenn am 1. Mai marschiert wurde, sind ja alle freiwillig hingegangen, freuten sich, dass sie Hallo sagen konnten, nicht wahr? Das war ja nicht so. Also es war alles derart verdeckt. Die wollten nicht zur GST, das war die Gesellschaft für Sport und Technik, zum Schießen und so etwas, nicht wahr? Die sind alle freudig. So war der offizielle Rahmen, nicht wahr? Und wenn einer mal Nein sagt, dann war es schwarze Schaf. Also jedenfalls, das war meine Meinung. Und das muss ich sagen, das war für mich persönlich, war das also sehr instruktiv. Und ich habe damit auch ungefähr gewusst, in welcher Weise oder wie ich Studenten ansprechen kann. Denn wenn ich mich als Anatom hinstelle, als Polytechnik und also die Errungenschaften, die man ja täglich in der Zeitung hört, in Superlativen, wenn ich die weiter vergebe, ist es ja unglaubwürdig, denn ich bin ja kein kompetenter Mann, Politiker oder so etwas, nicht wahr? Ich bin Fachmann. Also da glaube ich, habe ich jedenfalls sehr viel gewonnen, um das ein gewisses Vertrauen von Studenten zu gewinnen. Ich darf hier an dieser Stelle noch was anderes einflechten. In den letzten Jahren, und in diesem Jahr war es ganz verrückt, sind 4 Studienjahre gekommen und haben gesagt, Herr Professor, wir haben mal vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, haben wir mal angefangen und Anatomie war mal das erste Fach, nicht wahr? Haben wir bei Ihnen gehört, können wir bei Ihnen nochmal eine Vorlesung hören und können Sie uns, wenn Sie Lust haben, das Institut nochmal zeigen, ja? Wir haben den letzten Schub und für das nächste Jahr habe ich auch schon wieder 2 Anforderungen. Also mit anderen Worten, es ist etwas hängen geblieben. Es mag nun gar nicht so sehr personenbezogen gewesen sein, aber Fakt ist folgendes, Anatomie ist das größte Unterrichtsfach in der Medizin, ist das scheußlichste, wenn Sie auf den Präpariersaal gehen, Sie haben nur Leichen vor sich, ist es noch scheußlicher, wenn Sie Testate oder daran geprüft werden, nicht wahr? Und bei mir sind immer relativ viele durchgefallen, also das vergisst man nicht, nicht wahr? Aber jedenfalls, in diesem Rahmen habe ich mich bewegt und nun muss ich auch Folgendes sagen, ich stand immer in der Kritik und auf dem Präsentierteller, denn ich hatte einige Angriffsflächen, ich komme nachher nochmal dazu, und habe wenig Rückendeckung gehabt, mich zu wehren, denn ich war umgeben von einem guten Kreis. Ich bin gefragt worden, bist du denn nicht in die Partei gegangen und so weiter? Ich sage, hatte ich ja gar nicht nötig. Rundherum hatte ich Genossen und die waren besser als ich. Und die haben doch alles wörtlich, dass wenn ich mich irgendwie geäußert habe, das ist doch alles an entsprechender Stelle gelandet, nicht wahr? Also das nur nebenbei. Also auf Verselbstständigung von Medizin, Zahnmedizin will ich nicht eingehen. Ich komme jetzt mal zu etwas anderem noch. Das ist die Lehrbuchbeschaffung. In der Medizin damals, vielleicht nicht so sehr, besonders Anatomie, hat es keine aktuellen Lehrbücher gegeben. Ein paar Bücher, die aus dem Krieg noch übrig geblieben waren, dann die Bibliotheks- und Universitätsbibliothek, kommen an Herrn Jügelt, nicht wahr? Der war sehr lieb, sehr nett, der hat ein paar Exemplare da, vielleicht 3 Exemplare und hat Bedarf von 100 Leuten gehabt. Also das ein gleich null. Was haben die Studenten gemacht? Diejenigen, die eine gute Tante hatten oder Oma oder irgendwie was im Westen, haben sich das schicken lassen. Was passierte? Das ist beim Zoll festgehalten worden. Dann sind Studenten zu mir gekommen, manche haben gesagt, ob sie, das funktioniert nicht richtig, ob sie mich als Adressaten angeben können, die Eltern, Tanten und so weiter, und ich gebe denen das Buch. Das habe ich auch gemacht. Aber das war natürlich auch keine Lösung. Und dann passierte Folgendes. Ich kriege eine Einladung zu Herrn Brauer, ehemals Rektor hier. Ist ja sonst ganz freundlicher Mensch gewesen. Der war Prorektor für Erziehung und Ausbildung. Ich sollte kommen zu einer Rücksprache. Ich gehe hin und er nimmt mich zuerst rein. Draußen sind ein paar Studenten und sagt, das ist ein bisschen unangenehm, aber draußen Studenten, die haben sich beklagt, ganz bitter beklagt über sie und so, seien sie bitte zurückhaltend und die haben es nicht so gemeint und so weiter. Wollte mich etwas beschwichtigen. Dann ging das Gespräch los, Studenten wurden reingeholt, waren 4 Leute und die haben Folgendes gemacht. Die haben einen Artikel geschrieben an den Uhlenspiegel. Uhlenspiegel ist so eine satirische Zeitschrift, die es gegeben hat. Da haben sie reingeschrieben, in Kurzfassung, sie haben keine Lehrbücher, da stimmte auf das Haar. Und die faulen Professoren, die sollen mal Bücher schreiben, nicht wahr, damit wir lehren können. Also, und das war satirisch zurecht gemacht, es war recht deftig, aber wie gesagt, eindrucksvoll. Wir haben dann darüber diskutiert, ich habe das bestätigt, was Sie gesagt haben, das bestand alles zurecht. Und dann haben wir uns so geeinigt, Herr Brauer sagte dann zu mir, Herr Schumacher, können Sie denn mal ein Lehrbuch schreiben? Ja, sage ich, gut, also ich kann es, probiere es mal. Also sind wir im Kompromiss rausgegangen, Studenten waren zufrieden, Brauer war zufrieden und ich hatte also etwas übernommen, von dem ich nicht wusste, was draus werden soll, was draus geworden ist, das darf ich Ihnen hier vorlesen. Wir haben zu unterrichten gehabt, in der Anatomie gibt es eine Histologie, gibt es eine Makroskopie, gibt es Embryologie, gibt es Kurse, Präparierkurse und so weiter und so weiter. Und das alles doppelt für Medizin und Zahnmedizin. Es sind dann von 1972 bis 1994, das ist der letzte Titel rausgekommen, 10 Lehrbücher entstanden für Mediziner und Zahnmediziner. Und alle Titel sind in der DDR verkauft worden. Und das Problem war immer, es sind Auflagen gewesen, Herr Krüger, wenn Sie so traumhafte Augen Auflagen haben, immer 10.000 oder 20.000. Und 20.000 dann, wenn 10.000 in die BRD verkauft worden sind. Alle diese 10 Lehrbücher, die sind auch in Lizenz rübergegangen in die Altbundesländer. Das hat sich dann, und insgesamt sind gedruckt worden 250.000 Bücher, die also verkauft worden sind. Und nach der Wende habe ich wesentlich Neues nicht mehr gemacht, aber sind 8 von den Titeln sind in andere Sprachen übersetzt worden. Das ist in Spanisch gewesen, das ist in Türkisch gewesen, das ist in Koreanisch gewesen, das ist Japanisch gewesen, ich weiß, in Russisch gewesen, ist in, jetzt also steht es an, in Chinesisch und Türkisch auch, wenn ich es nicht vergessen habe. Dann sind auch Monographien rausgekommen, aber das will ich nicht weiter, nennen. Diese Tatsache, dieser Buchbruch oder auch so, es in der Tat ist der Bedarf in der DDR abgedeckt gewesen. Und ich hatte, wenn ich das sagen darf, ist das etwas eigenartig, aber ich hatte gewissermaßen das Monopol in der Hand, wenn jemand noch ein Buch schreiben wollte, ja, dann ist es bei mir auf den Schreibtisch gekommen und ich musste sagen, ob das notwendig ist oder nicht. Und wenn ich böse war mit dem Betreffenden, habe ich gesagt, der soll es mal bleiben lassen, nicht wahr, der kann es nicht, oder so ungefähr. Ich wurde von 1977 bis 1991 war ich Chefredakteur einer internationalen Zeitschrift, und zwar Anatomischer Anzeiger. Und es hatte für mich einen großen Vorteil. Ich konnte jedes, jetzt kommen wir zur Literatur, ich konnte jedes Buch anfordern, das auf den Markt kam, da habe ich ja per Liste alle immer avisiert bekommen, für die Rezension. Und damit habe ich keine Probleme gehabt in einer Literatur. Ich konnte jetzt also meine Bücher, wenn ich die geschrieben habe, ich konnte die immer vergleichen mit all dem, was auf dem Markt war. Das ist also für DDR-Verhältnis war das traumhaft, ja. Wenn Sie also hier in die an Leihe gingen, da haben Sie Bücher gekriegt, die sind alt gewesen oder so etwas. Und dann bin ich auch Redaktionsmitglied gewesen in 8 Zeitschriften. Habe nicht viel zu sagen gehabt, aber jedenfalls, ich habe eine Übersicht gehabt, was ungefähr dort gespielt wurde. Dann darf ich auch noch etwas anderes hinzufügen. Ich bin in dieser Zeit dann auch Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina geworden. Und auch die Leopoldina, die hatte ein Extrakontingent. Wenn ich besondere Literatur brauchte, habe ich telefoniert oder angerufen. Dann hat sie Leopoldina gekriegt, ich habe es von der Leopoldina. Ich habe dann auch alle meine Bücher an die Leopoldina gegeben, aber das war ein solcher Transfer. Die Leopoldina, die hatte ja dann eine, möchte ich mal sagen, eine Supraposition in der DDR, die war exterritoriell zu einem gewissen Grade. Und wir durften auch als DDR-Bürger durften auch in dieser Gesellschaft drin bleiben. Kommt nachher nochmal anders. So, nun mal etwas zur Kommunikation.
Jetzt müssen wir etwas abkürzen, ja, weil die Zeit gleich abläuft. Ich möchte noch etwas Zeit haben für die Diskussion. Ich mache den Vorschlag, wir hören jetzt noch zu Ende einige Minuten und dann, wer gehen muss, geht, und wir haben dann eine Anschlusszeit für Anfragen. Können wir es so handhaben?
Gern, ja. Ja. Noch etwas. Wir haben in Rostock internationale Kongresse durchgeführt. Nicht, weil wir es so gut hatten, gut konnten, aber die Überlegung war die, also erstmal musste man die Möglichkeit haben, die Partner zu finden. Das fiel mir nicht schwer, nachdem ich also, wie gesagt, Chefredakteur einer Zeitschrift war, die wollten alle mal publizieren, nicht wahr? Dann ging das so etwas. Dann Leopoldina und so etwas. Wir haben die 71. Versammlung der Gesellschaft für Anatomen gemacht. Es sind 650 Teilnehmer in Warnemünde gewesen. Wir haben ein Symposium gemacht in Leningrad, für damals Leningrad. Wir haben dann eine europäische Konferenz für Missbildung gemacht, 400 Teilnehmer, und Leopoldina Symposium auch. Mit Angehörigen. Und das haben wir deshalb gemacht, einerseits natürlich auch, um Wissenschaftstransfer zu machen, aber mit einem ganz anderen Grund. Die jungen Leute im Institut, ich meine jetzt Mitarbeiter, kannten ihre horizontalen Partner in, weiß ich was, Lübeck, Hamburg oder sonst was nicht. Oder hatten noch gar keine Möglichkeit dazu. Und dann haben wir das so gemacht, haben die hier eingeladen. Und man hat sich kennengelernt. Die Frauen sind mitgekommen und die sind ja doch also mitteilsamer noch als die Herren, nicht wahr? Ist so. Und damit ist es, sagen wir mal, immer sehr begehrt gewesen und wir haben unseren Zweck erfüllt. Das Problem ist nur Folgendes gewesen, man musste immer glaubhaft machen, dass das eine internationale Angelegenheit ist. Das musste man tun. Ich konnte nicht sagen, also ich lade in die DDR ein, nicht wahr? Da hätte ich kein... Es wären viele gekommen, aber die hätten keine Einfuhrgenehmigung bekommen, nicht wahr? Keine Einreisegenehmigung. Also das ging aber auf der Schiene, wenn man sagt, hatte also DDR hat ja gerne renommiert, nicht wahr? Ja, und dann also ging so etwas. Das haben wir gemacht. Und dann gibt es Wissenschaftskooperationen, die haben wir gehabt, speziell in Japan. Ich war mehrfach in Japan, wir haben Bücher zusammen gemacht in Japan und haben auch einen Wissenschaftsaustausch gehabt, Japan, dann DDR. dann sowieso also Partnerschaften mit Kanada, Partnerschaften auch mit Los Angeles. Das waren solche Sachen. Und persönlicher Status hatte ich hier, also ich bin Leopoldina-Mitglied, Senator bin ich in der Leopoldina gewesen, Vorsitzender von Fachgesellschaften der DDR, auch der Anatomischen Gesellschaft. Anatomische Gesellschaft, das war auch so ein linkes Ding. Es gibt eine Anatomische Gesellschaft, hat 1000 Mitglieder, rund gerechnet, vielleicht ein paar drei weniger. Die heißt Anatomische Gesellschaft. Die ist uralt so gegründet, hatte nicht die Bezeichnung Deutsche Gesellschaft. Es gibt auch ähnliche Gesellschaften, die pathologische Gesellschaft, die ist aber deutsche, internistische, deutsche und so weiter. Mitglieder dieser Gesellschaft mussten zu DDR-Zeiten austreten, weil es hieß, Deutsche, die Anatomen, wir konnten glaubhaft machen, sind, das war offiziell, sie war so gegründet worden, war nicht geändert worden, Gott sei Dank, und war nicht deutsch, nicht war, also war international. Und so haben wir das verkauft und ist dann auch ganz gut gegangen, nicht? Partnerschaften zu Ostblockländern habe ich eigentlich Partnerschaften oder Kontakte sowieso, aber auch Partnerschaften, sehr enge mit Polen, mit Ungarn, mit Bulgarien, auch mit UdSSR, habe ich, das haben wir keine Schwierigkeiten gehabt. Es hat auch keine Reise und auch keine Geldschwierigkeiten gegeben. Das konnte man also leichter erreichen. Dann, jetzt aber zum Schluss komme ich dann, Ablösung, also jetzt kommen wir in das Jahr, also ja, es ist Anfang 70, ist eine Aktion gestartet worden, und zwar eine Aktion, gegen die ich mich nicht wehren konnte. Es sind drei Eingaben gemacht worden, einmal von, das sind die EM-Namen von Mikro, Namen will ich nicht nennen, ist noch jemand, der in Rostock wohnt, oder ich glaube hier noch. Ein zweiter ist Benito gewesen, der ist gestorben. Und dann eine Frau Doktor, die war nicht, also EM. Und zwar, die haben drei Eingaben gemacht, und zwar meinen Leitungsstil angezweifelt. Und ich will die Gründe nicht nennen, die sind also ein bisschen primitiv. Und Herr Brauer hat das dirigiert. Und er hat mir gesagt, Herr Schumacher, was soll ich machen? Wenn ich jetzt nichts in die Wege leite, dann gehen die an den Minister und dann habe ich einen Minister auch noch nicht, weil den ich befriedigen muss. So ungefähr ging das. Dann sind Erhebungen gemacht worden. Es sind vier Gruppen gebildet worden in der Fakultät mit einem Vorsitzenden, Partei und so weiter und so weiter. Und die haben jeden einzelnen Mitarbeiter protokollarisch verhört. Also ein Spiegel, dies und das und so und so und so und so. Mit dem Ergebnis, die ganze Geschichte ging über ein halbes Jahr. Ich habe nicht erfahren, worum es ging. Es ist mir nicht gesagt worden, wer beanstandet hatte oder was beanstandet wurde. Das habe ich dann hintenrum nachher alles rausgekriegt. Und was kam bei der ganzen Geschichte raus? Maßnahmen erfolgen nicht. Also die ganze, der ganze. Und das, da hatte ich dann also Herrn Brauer mal gefragt, ich sagte, deshalb haben Sie so viel Aufwand gemacht. Dann muss ich sagen, bin ich aber auch am Ende gewesen und habe erstmal in meinem Leben Gefühl dafür gehabt, was Widerstand bedeutet. Da war ich so weit, dass ich also, sagen wir mal, also auf die Barrikaden gehen können. Nur noch ein Schluss. MFS als Schild der Partei. Ich habe also drei Ordner mit 28 Tarnnamen IM. Und Mikro ist der Mann gewesen, der war mein Stellvertreter, der ist zu ungefähr 20% an diesen ungefähr 500 Seiten, 20% berichterstattend beteiligt. Darf ich nur eine Glosse sagen? Es hat natürlich immer, ich bin also rumgekommen, in 40 Ländern ungefähr bin ich gewesen, westlichen Ländern. Mit Vorträgen, also nicht zur Reise, nur. Und zwar, das hat natürlich also in so einer kleinen Stadt wie Rostock hat das natürlich Emotionen gegeben. Dann, wie gesagt, ich lasse mich auf keiner Parteiversammlung sehen oder so etwas, nicht wahr? Fische im Trüben, nicht wahr? Und reise hin, woher? Ich bin Reisekader geworden. Ich bin verdächtigt worden. dass ich als vielleicht mit besonderen Aufträgen mich im Ausland aufhalte, in Japan, dann nachher was China und so etwas. Es ist dann eine Aktion gestartet worden, das habe ich in meinen Akten dann herausgefunden. Ich stand unter operativer Personenkontrolle unter dem Stichwort Fleischer. OPK abgekürzt. Und mit dem Ziel Aberkennung meines Status als Reisekater und Institutsdirektor. Und nun kam die Lösung des Ganzen. Also das waren wirklich also Phasen, in denen man das Handtuch hätte werfen mögen. Dann kam die Lösung des Ganzen, also in Akten nachgewiesen. Er hat das und das und das und das und das. Nur eine Geschichte. Ich war verdächtig, dass ich Millionen Geld gemacht hätte bei den Umsätzen, dass ich Konten, illegale Konten in der Schweiz hätte. Nun war es Folgendes gewesen. Es wurde kontrolliert. Die haben rausgekriegt, bei der Sparkasse hier SEH hat ein Konto mit so einer Summe. Seine Frau ein Konto, der Sohn auch, stimmte, kam aber keine Million zusammen. Und wir konnten die Konten in der Schweiz leider nicht erreichen, wir hatten keinen Zugang dazu. Muss man sich mal die Naivität vorstellen, ich war vor den Leuten, die so etwas also propagiert hatten. Also, das nur nebenbei. Und nun kam die Lösung der ganzen Geschichte. Also es waren die Bücher, anders kann ich mir das nicht erklären, und es sind also die Animositäten gewesen mit den vielen Reisen. Es kam der vorletzte Hergang einer Eingabe an das ZK, Abteilung Bildung, oder wie sich das nannte, ZK der SED. Also, werte Genossen, wir haben recherchiert, Schumacher, er ist verdächtig, dies und das und so und so. Und wir bitten um eure Mitteilung oder Zustimmung, wie wir verfahren sollen. Erste Nummer, Aberkennung der Status als Reisekater. Zweite Nummer, Entmachtung, also eine Ablösung als Institutsdirektor. Ist ja eine Wahlfunktion gewesen. Rückantwort von Professor Sowieso. Werte Genossen, wir danken euch für eure gründliche Analyse. Die war sehr gründlich. Wir raten ab von weiteren Maßnahmen. Denn, und nun kommt der Trumpf, er ist der Wesenbringer unseres Staates. Nicht? Wenn ich das gewusst hätte, ja, dann hätte ich manche Nacht besser schlafen können. Ja, so. Ich bin dann nur, jetzt aber nur zur Information, ich bin dann nach der Wende, habe ich weitergemacht, bin nach der Wende 4 Jahre in Mainz und in Marburg gewesen, als C4-Professor, vertretungsweise, also limitiert. Ich war 1 Jahr in Thailand, ich war einige Monate in Turku in Finnland, war als Entwicklungshelfer aufgrund der Herder-Initiative in Riga, 2000 und 2001. Und noch zur Anatomie nochmal. Es sind bei uns zu meiner Zeit 10.000 Studenten ungefähr ausgebildet worden. Es sind 150 Promotionen sind rausgekommen. Es sind 10 Habilitationen rausgekommen. Und Publikationen sind auch 500 gewesen, Vorträge auch. Misserfolge, ich hatte Reiseverbot zwischendurch, hatte Gehaltskürzungen, dann habe ich ihnen auch so gesagt, also wie man probiert hat, also mich also lahmzulegen. Und zur Hochschulerneuerung will ich nichts weiter sagen, das glaube ich ist sehr aktuell jetzt auch. Ja?
So, jetzt fahren wir fort. Anfrage, ich habe hier zunächst Katharina Trost und Hilde Michael. Jetzt hat er sich Katharina Trost. Katharina Trost, bitte.
Okay, ich habe eigentlich ein paar mehr Fragen, aber ich bleibe bei 2. Und zwar die erste wäre, wie waren die Reaktionen nach Stalins Tod? Und die zweite Frage, die sich mir aufdrängt, warum sind Sie nicht gegangen?
Also Stalins Tod, das kann ich sagen, das kann man am besten nachlesen, in dem Fall Gerhard Süß und Esch. Nach Stalins Tod gab es eine gewisse Erleichterung und eine gewisse Lockerung. Und das sind Todesurteile, ich meine jetzt erschossen in Moskau, die sind also revidiert worden bzw. sanktioniert worden. Also aus meiner Sicht. Örtlich, wissen Sie, war das für uns uninteressant, ob der lebte oder nicht. Es war ganz grausam, wenn er 50. Geburtstag gefeiert hat oder irgend so etwas, nicht wahr? Und jeder mit dem Blumenstrauß kam, die Kinder schon in den Schulen, nicht wahr? Väterchen Stalin, nicht wahr? Also ich fand das also so unterwürfig, nicht? Also das war so eine Propagandasache. Das, und warum ich nicht, diese Frage habe ich des Öfteren zu beantworten gehabt. Die kam nicht also hier vom Tisch jetzt, sondern die kam von guten, bekannten Freunden, glaubwürdigen Personen, ja, Zweifel an ihrer Person auch nicht, die ich allen Ernstes das gefragt haben, auch konkrete Angebote gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an Hamburg, gab aber auch andere. Ich bin hergekommen, war 34 Jahre alt, ich referiere nicht lange, aber ich war ein unbeschriebenes Blatt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Schuhe, die mir hier verpasst wurden, waren mir zu groß. Ich habe immer das Gefühl, dass ich einen unerhörten Aufholbedarf habe, für mich persönlich, um also mit all den Problemen, wie sie waren, fertig zu werden und auch glaubhaft zu sein für Studenten. Ich hatte hier dann einen guten Kollegen, war der Mikrobiologe, war das Rudert. Der war gekommen, mit mir zusammen, und dann war er weg. Und das Ganze hing in der Luft. Und ich habe, wissen Sie, folgende Meinung gehabt. Also erstmal habe ich ihm gratuliert, dass er gut weggekommen ist und so und so. Und das war natürlich sehr, sehr interessant. Nur, ich habe immer Folgendes gedacht. Wir haben den Leichenkeller, wir haben die Leichenbeschaffung organisiert, dies und das und so weiter. Wir hatten das Häuflein, jetzt sagen wir mal, zusammenbekommen. Und wenn ich weggegangen wäre bei Besetzungen, also in einem Semester 800 Studenten, im anderen Semester 550 Studenten, was würde dann sein? Und da muss ich Ihnen sagen, das ist aber meine Mentalität, ich hätte mich verantwortlich gefühlt oder ich hätte mich geschämt für alle Studenten, die also hier etwas, sagen wir mal, Vertrauen gefunden hatten oder ihren Weg, nicht? Wir haben im Jux, wenn wir in der Kneipe saßen, dann haben wir Folgendes gesagt: Machst du zweimal Doktor, hast einen Professorentitel, dann gehst du an Kudamm und machst eine Praxis auf, bist ein Millionär. Nicht? Und das war so die Alternative. Und da muss ich Ihnen sagen, da hätte ich mich geschämt. Ja? Und es stand natürlich auch das Risiko dabei. Auch meine Frau hat mir auch nicht zugeredet, also hier zu bleiben oder wechseln, aber hat mir eher zugeredet, also das kannst du nicht machen. Mit Anstand kannst du das nicht tun. Dann hätte ich den Ruf nicht annehmen müssen. Es hat Leute gegeben, die haben sich den Ruf geben lassen, sind nicht gekommen und sind dann als Professor rübergegangen. Das hat es auch gegeben, nicht? Also das habe ich nicht gekonnt.
Bitte, Michael.
Ja, und zwar ist meine Frage diesbezüglich, gab es nach diesem Schuchat, nach diesem kurzen Dialog, den Sie mit Schuchat hatten, im Prinzip noch eine Fortsetzung? Und die zweite Sache ist die Frage, wie erlebten Sie die Umbruchphase an der Universität Rostock 89-90?
Ja, also die erste Frage, ob es eine Fortsetzung gegeben hat, mit Herrn Schuchat nicht. Aber Herrn Schuchat, der war auch Leopoldina-Mitglied. Und wir haben uns des Öfteren in Halle dann getroffen. Und er war ja wesentlich älter als ich, ja. Und er hat mir dann mehrfach gesagt, Herr Schumann, es ist ja schade, dass Sie nicht zu uns rübergekommen sind. Und dann hat er jemanden gefunden, der diese Stelle übernommen hat, in diese Lücke reingekommen ist, der ist sein Nachfolger geworden. Und hat er gesagt, Herr Schumacher, das hätten Sie auch sein können. Das ist die Fortsetzung von Schuchat, ja. Ich meine, so hat, er hat es genauso lässig gesagt, nicht in einer Bierlaune, möchte ich mal sagen. Nee, aber so. Das hat also dann keine Fortsetzung weitergefunden. Ich habe mich auch nicht weiter drum bemüht, denn ich war nachher zu sehr verankert, wie ich das eben schon sagte hier. Und das andere, was war das? Ach ja, die Umbruchphase hier. Ich war in Frankfurt und war ich eingeladen bei den Kieferorthopäden, Zahnmedizinern, zu einem Vortrag. Es ist häufig so, die Zahnmediziner haben dann mich eingeladen, weil ich ein doppelt abbreviere, einen einleitenden Vortrag für einen großen Kongress zu halten. Dann kamen die anderen. Wir haben es auch umgekehrt gemacht, ein Kliniker, und dann kamen die anderen Touren. Da war der Gesellschaftsabend, also man ist ja immer irgendwie angesprochen worden, warum haben Sie die Frau nicht mitgebracht, immer provokatorisch, nicht? Die durfte ja nicht mitkommen, einer musste ja zu Hause bleiben. Gab auch eine Ausnahme, ich war mit meiner Frau, war ich lange in Japan, nicht? War ich, auch das hat es gegeben, nicht? Und das hat natürlich fast zum Überlaufenden auch gebracht, könnte ich auch noch beginnen. Also jedenfalls, dann war der Gesellschaftsabend. Ich bin ins Bett gegangen, muss sagen, es war ganz gemütlich, nicht wahr, und habe mir aber einen Fernseher noch angestellt. Und vielleicht habe ich das alles nicht mehr sehr recht differenzieren können. Habe im Bett gelegen, Fernseher angeguckt, und da war Klamauk. Da wurde die Mauer geöffnet. Ich habe das aber nicht für bare Münze genommen, habe nichts geglaubt, dass es so hintergründig wäre. Bin nächsten Morgen zum Frühstück runtergekommen, kam ein Hallo. Ach, Herr Schumacher, nicht wahr, die nächste Frage. Hätten Sie doch Ihre Frau mitbringen können. Ruf sie doch mal an, die kann doch noch nachkommen, nicht? Da sagte ich, wieso, warum? Na, wissen Sie das nicht? Also so habe ich die Maueröffnung erlebt. Also wenn Sie das melden, das war das Akute. Bitte?
An der Universität,
wissen Sie, habe ich's gut gehabt, möchte ich sagen. Ich wurde emeritiert.
Ja,
Jahren 25 und 50 war Sense. Und wissen Sie, ich bin in ein Loch gefallen, deshalb habe ich nachher auch noch weitergemacht. Aber ich muss sagen, letztlich bin ich doch ganz froh gewesen, denn dann kamen die ganzen Evaluierungen. Und alles klammerte sich dann als an eine Person. Ich konnte niemandem helfen. Es ging jetzt nicht um die Belasteten, das nicht, aber es ging damit verbunden, war auch der Stellenplan, nicht wahr? Wer geht weg, wer muss gehen, wer bleibt, nicht wahr? Und es hat dann also viel, sagen wir mal, Enttäuschung gegeben oder so etwas. Ich war also nicht mehr kompetent. Ich war froh, dass ich noch also einen Platz hatte. Das hatte ich mit dem Rektor, mit Mess war damals der Rektor, ausgehandelt, dass ich noch einen Arbeitsplatz im Institut finde. Wenn Sie mich besuchen kommen, finden Sie mich unterm Dach irgendwo. Ja, aber ich bin sehr froh und glücklich. Ja. Also, ja, und ansonsten bin ich nach Marburg gegangen und habe die ganze Phase, also der ganzen Abwicklung und so etwas nur aus der Peripherie, wenn ich gekommen bin, heulen und Zähne klappern im Institut. Aber ich selber habe aktiv, ich hätte auch gar nichts machen können und konnte mich auch nicht einbinden. Ja.
Gut. Heiko Maski.
Ich hätte auch zwei Fragen. Die eine ist ein bisschen kürzer. Sie haben gesagt, dass über 250.000 Lehrbücher verkauft haben, also von den verschiedenen Titeln. Wäre meine Frage jetzt, wie viel von den Einnahmen, die dort entstanden sind, durften Sie selber persönlich behalten?
Ja.
Also ich gehe mal davon aus, ausländisches Geld mussten Sie zwangsumtauschen im Ostmark. Und weil der Staat Sie auch als Devisenbeschaffer bezeichnet hat,
ja.
Wie viel Druck war vielleicht von staatlicher Seite, dass Sie noch weitere Lehrbücher schreiben oder sich auch weiteren Themen widmen, um ihn?
Ja, also die Abrechnungen waren in der DDR typisch, also na, ich möchte mal sagen, laienhaft. Wenn ein Buch auf den Ladentisch, also im Laden erschienen ist, haben Sie vorher einen Scheck gekriegt mit dem Honorar. Das macht kein vernünftiger Kaufmann. Der rechnet so ab, was er verkauft, und dann bezahlt er, nicht wahr? das kann ich Ihnen auch sagen, die Prozente, da konnte man wenig handeln. Prozente waren auch verstehend. Ich habe 10% gekriegt, wenn die Auflagen sehr hoch waren, habe ich 7% gekriegt. In Ostwährung. Also wenn es so, die Sachen, die als Lizenz, die sind mit eingeschlossen jetzt mit der, die als, als Lizenzen rübergegangen sind, von denen habe ich Anteile gekriegt, nach dem Schwindelkurs, wie man bei uns sagte. Also wenn ich 7% oder 8% hatte, dann konnte man das durch 4 oder durch, dann waren es ungefähr 2%, 2,5%. Und diese 2% oder 2,5%, die wurden mir auf ein Kontogut geschrieben. Ich hatte hier an der Staatsbank ein sogenanntes Valuta-Konto. Und über dieses Geld konnte ich wie folgt verfügen. Ich konnte mir dafür konnte mir hier bei der Bank Forum-Schecks abholen. Wissen Sie, was das ist, Forum-Scheck? Das war Monopoly-Geld. Das waren so kleine Scheinchen. Und da stand die Summe drauf, ja, 5, 50, 100 D-Mark oder so. Aber nur verwertbar in den Intershop-Läden. Und was es da zu kaufen gab, das war ja also heute ist das nicht mehr der Rede wert, das waren die Woolworth-Artikel, die aus dem Westen hier für nichts importiert wurden. Also Sie können hier in den Kramladen gehen, nicht wahr? Das wäre so. Sie konnten sich Zigaretten kaufen, ich bin Nichtraucher, Sie konnten sich Kaffee kaufen, na dann haben wir lieber den Ostkaffee getrunken, bevor wir unser Westgeld dafür ausgegeben haben. Und das Einzige, was wir vernünftig gemacht haben, ich habe mir mal ein schönes Radio gekauft, nicht wahr? Das war eins, hat 300 D-Mark gekostet. 300 D-Mark war das Resultat für eine Monographie Anatomie und Biochemie der Zähne, ja? Also für ein Radio, ja? Also das waren die Abrechnungen in Ost und West. Und wie gesagt, sehr naive Abrechnungen. Ich habe ein gutes, das gebe ich zu, ich habe ein gutes Ostkonto gehabt. Wir haben uns dafür ein Haus nachher gekauft. Ich will auch sagen, was dann aus dem Haus wurde. Da sind wir eingezogen. Und dann kamen die Nachfahren, die Nachbesitzer und haben gesagt, wir möchten es wieder haben. Und was passierte dann? Dann habe ich das Haus nochmal gekauft für einen Verkehrswert. Und wissen Sie, was ein Haus zu DDR-Zeiten gekostet und Verkehrswert? Das war ein Verhältnis 1 zu 10. Also wenn ich für ein Haus 100.000 Mark bezahlt, nur mal um eine Summe zu nennen, dann musste ich nachher 1 Million bezahlen. Ja? Also sowas.
Weitere Wortmeldungen. Jetzt habe ich Heiko nochmal.
Die zweite Frage.
Ja, bitte, die zweite.
Ja, das waren drei Fragen.
Heiko, die zweite Frage, bitte, die dritte.
Ja, um sie schnell zu stellen. Also Sie haben auch berichtet von den engagierten Studenten, die dann auch versucht haben, das eine zu bewegen, die dann verhaftet und zum Teil leider auch erschossen wurden. Das praktiziert man heute Gott sei Dank nicht mehr. Meine Frage wäre, wussten die Studenten vorher, also ich meine, sie haben vielleicht mal durchgehört, aber war ihnen vorher bewusst, bevor sie solche Sachen gemacht haben, dass sie dafür verhaftet werden können? Also haben sie damit auch gerechnet, dass das passiert, dass sie dann gedacht haben, ich lasse jetzt darauf ankommen? Oder war das was, was die Studenten beiseite geschoben haben, nach dem Motto, nein, das wird hier schon passieren?
Nein, das ist eine wilde Zeit gewesen, oder also eine rechtlose Zeit. Wir waren also in der SBZ ein okkupiertes Land. Und Gesetze von der SMS gegeben, sowjetischen Militäradministration hat es gegeben, und die waren verbindlich. Und man kann den Russen manches zutrauen, aber in mancher Hinsicht sind die, also in vielen Hinsicht sind sie unberechenbar gewesen. Vielleicht wird es jetzt besser. Das kann ja möglich sein. Also, es ist unglaublich. Also, die Begründungen, man kann das nachlesen. Also, jetzt in Gerhard Süß, das war, wie gesagt, ein Studienkollege von mir. Ich weiß nicht, der ist verdächtigt worden der Spionage und dann noch so ein ganzer Rattenschwanz hinten dran. Ja? Ich weiß nicht, was es bei uns zu spionieren gab als Studenten in Greifswald. Nicht? Also, nein, das war eine rechtlose Zeit. und das war das Schlimme, sie mussten mit allem rechnen. Mit allem rechnen. Und wenn sie, es kam, wissen Sie, ich habe es erlebt, dass Gewerkschaften aufkamen. Ich habe es erlebt, als die FDJ gegründet wurde. Ich konnte mich aus der Sache, erstmal hat mich das also angewidert, weil, und ich konnte mich immer gut raushalten, weil ich also älter als 20 war. Nicht? Da ist der Jupp, das kommt überhaupt nicht mehr in die Frage. Nicht? Also es ist also unglaublich gewesen, wie der Druck auf den Leuten gelastet hat und wie sprachlos die gewesen sind. Und wenn mal einer sich etwas freier geäußert hat, dann ist er angeprangert worden, das war noch die harmlose Form, öffentlich. Ich habe das in der Zahnklinik erlebt, da hat einer gesagt, da ging es um den 4-Jahr-Plan, der soll da verlängert werden. Na, wenn der zweite genauso mies wird wie der erste, nicht wahr? Ja, der musste sich öffentlich entschuldigen. Da ist die Zahnklinik und mit den Studenten zusammengekommen worden, dann wurde Gewerkschaft bestellt, da musste der Arbeiter, musste zu dem was sagen und so weiter, der musste sich bloßstellen. Also das war die harmlose Sache. Und ganz schlimm ist gewesen, dann sind sie relegiert worden oder wie gesagt, wir sind in den Knast gekommen, nicht?
Jetzt Christian Abel.
Genau. Und zwar habe ich mal eine Frage zu den Stasi-Akten, die Sie ja Einblick hatten. Sie sagten, Sie haben dort viele Namen auch von teilweise bekannten Leuten wiedergefunden, von denen Sie dann auch ziemlich enttäuscht waren im Nachhinein. Gab es den Versuch einer Aussprache mit diesen Leuten? Also sind die Leute auf Sie zugekommen oder haben Sie versucht, auf diese Leute zuzukommen, um vielleicht mal mit Ihnen zu klären, was der Hintergrund war?
Ja, erstmal Folgendes. Also es sind 28, habe ich gezählt. Es ist enorm viel. Wissen Sie, das kommt so zustande. Ich war 31 Jahre Institutsdirektor. Also 31 Jahre habe ich immer volles Haus gehabt, Studenten. Wenn ich davon ausgehe, dass in jedem Semester, in jedem Studienjahr einer war, dann sind schon mehr gewesen als 28. Nicht wahr? Also so kommt die große Zahl zustande. Also das war auch völlig unbekannt. Das war auch nicht möglich, jetzt Namen zu identifizieren, wer gemeint war. Es hat sich keiner danach zu erkennen gegeben. Ich hatte dann in meiner allernächsten Nähe, hatte ich welche, einige haben mich gemieden, sicherlich, weil sie befürchtet haben, dass ich mich äußern könnte. Ich habe meinerseits nichts unternommen. Ich war drauf und dran, der eine hat zum Beispiel eine Praxis Aurea in Augsburg, ja, also eine Goldgrube als Zahnarzt. Der war bei mir zuständig, Doktorand, und hat in Ungarn studiert und war zuständig als Vermittlungsmann zum DIB, Direktorat für internationale Beziehungen. Der hat die Eingänge und die Ausgänge bearbeitet. Es war so üblich, jeder hatte so einen Beauftragten im Institut, in der Klinik Institut. Ich habe gesagt, dann müssen wir mal einen einladen. Ich möchte gerne den und so erzählen Sie dem und da reden wir mal. Oder wir schreiben eine Direktive. Was wollen wir denn schreiben? Nicht wahr? Also ganz, ganz offen und frei. Das war ein DEB-Mann. Nicht? Das war ein EM-Mann. Und DEB, das war eindeutig. Haben wir hier gehört, nicht wahr? Ja. Also, ich habe meinerseits, bei dem war ich drauf und dran, der hat eine Praxis, hat noch mit impft, der ist, als das so ein bisschen aufgeweicht war, dann ist der nach Polen gefahren, hat er Verbindungen nach dem Westen aufgenommen, ich habe noch Grüße bestellt über ihn und so etwas, der ist gut aufgenommen worden, ist dort als Praktiker niedergelassen, ich wollte ihm schreiben, ich habe es aber nicht gemacht.
Großmut. Haben wir noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließen wir die verlängerte Sitzung mit einem herzlichen Dank an alle, die es noch ausgehalten haben, über die Zeit hinaus.